Schön. Guten Abend, herzlich willkommen beim regelmäßigen, mittlerweile wöchentlichen Treffen der sogenannten Interessensgemeinschaft Chaoswelle. Das sind die Funker im CCC. Wir treffen uns auch hier im CCC. Immer jeden Montag ab 19 Uhr und zu ausgewählten Terminen gibt es Vorträge und Workshops. Findet ihr alles auf der Webseite vom Berliner CCC, berlin.ccc.de. Da gibt es eine ganze Rubrik dazu. Heute ist übrigens Weltamateurfunktag. Wie passend, dass wir auch einen Vortrag dazu haben. Es gibt immer wieder dann auch Events von anderen Funkamateuren und Gruppen, die dann was anbieten. Wir haben den Vortrag heute. Aber vorab noch mal ein paar Infos, was in Zukunft noch geben wird. Ich arbeite gerade dran, dass wir Vorträge kriegen werden hier zu Notfunk, zu EMV, also sprich elektromagnetische Verträglichkeit, die Anmeldung der Antenne und so weiter, wie man die noch der Bundesnetzagentur mitteilen kann, dass ich die entsprechenden Referenten hier aus Berlin auch dazu kriege, hier einen Vortrag zu halten. Zu Hemnet noch einen Vortrag, Antennen verstehen und vielleicht workshopmäßig so ein bisschen SDR basteln oder weiter und so Antennen basteln, was wir halt gerade noch so irgendwie Lustiges machen können. Schauen wir einfach mal, was da noch die Zukunft kommt. Einfach mal auf die Webseite immer wieder schauen und gucken, was da als nächste Themen sind. Nächste Woche werde ich einen kleinen Vortrag nochmal machen zu Amateurfunk, Kommunikation ohne Grenzen und Provider. Dann einen weiteren Termin. Es gibt den Funktag in Kassel am kommenden Samstag. Das ist eine Messe zum ersten Mal, findet die auch in Kassel statt überhaupt. Oder ja, generell mal zum ersten Mal. Mal gucken, ob die noch mehrmals stattfindet. Ist aber so geplant durchaus. Wo es Möglichkeiten gibt, halt einfach ein paar Hersteller zu treffen oder auch andere Gruppen, die was machen, ist halt auch nur eine Eintagesveranstaltung. Vielleicht sieht man sich auch dort noch. Und dann gibt es hier in Berlin am 22.05. einen Sonntag, einen Flohmarkt beim Delta 03. Das ist der Ortsverband, der in der Wutzki-Allee in Neukölln oder Rudow ist da schon fast, sitzt. Die haben dort, ja, einen kleinen Flohmarkt ab 9 Uhr, ein bisschen früh halt, aber da kann man immer wieder ein paar Sachen finden und Bücher, Bastelmaterialien und so weiter und so fort. Man trifft auch andere Funkamateure. So, der Vortrag von heute oder der heutige Vortrag kommt von Andreas, auch Funkamateur, DJ3EI, zu ja, einem kleinen Spaziergang durch den Funkgerätewald. Ich bin gespannt. Ich würde sagen, ich übergebe dir jetzt das Wort und wenn Fragen zwischendurch sind, bitte ins Mikrofon, damit der Stream auch was davon mitkriegt. Ich renne dann so hier mal mit dem Mikrofon durch die Gegend und werde es an euch weiterreichen. Willkommen, Andreas.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich drauf. Wunderbar. Das ist jetzt eine Wiederholung. Wir haben zwei im Publikum sitzen, die kennen den Vortrag schon oder einen sehr ähnlichen Vortrag. Und zwei, drei Folien habe ich ein bisschen geändert. So, die Idee ist, ihr habt jetzt, also einige von euch haben jetzt gerade die Lizenz gemacht, andere machen sie noch demnächst. Und dann will man sich auch irgendwo Funkgeräte besorgen, kaufen, sonst was. Und hier so ganz grob so ein paar Ideen, was gibt es da so? Welche Features haben Funkgeräte, die einen vielleicht interessieren? Welche haben die anderen, die einen nicht interessieren? Welche Kennwerte gibt es? Nicht mit dem Anspruch, also irgendwie erschöpfend zu sein. Außer, dass er 1,5 Stunden dauern wird, der Vortrag. Insofern ist er schon erschöpfend. Schauen wir mal. Also, gängige Transceiver-Frequenzkombinationen. Also, es gibt irgendwie einen Kanalsender. Wenn man sich selber was baut, kann man damit vielleicht anfangen. Also, einen Quarz, der auf einer Frequenz ist und nicht nach rechts und nicht nach links kann, gibt es also nur im Selbstbau. Teil eines Bandes. Kann man sich irgendwelche, was weiß ich, Miss Mosquita oder wie die alle heißen, irgendwelche kleinen Selbstbaudinger kaufen, wo man dann im 40-Meter-Band meinetwegen da so ein paar Kilohertz hat, wo man dann morsen kann oder was auch immer. Kurzwellen-Monobander, meinetwegen Duobander, das ist eigentlich heute nicht mehr üblich, ne? Also gibt es schon noch. Es gibt dubiose, meiner Meinung nach dubiose 10-Meter-Monobander. Werden immer mal wieder, sieht man mal irgendwie in den Katalogen, würde ich eher von abraten. So, dann gibt es die klassischen Bänder. 80, 40, 20, 15, 10. Man will mal wegen noch 160 dazu. 160 ist ein bisschen schwierig mit den Antennen. Dann gibt es die irgendwann später mal dazugekommenen, wann war das? 90er oder, weiß nicht, weißt du da, Tom? Irgendwie. Auch schon längst etabliert, die WAEC-Bänder 30, 17, 12. die von irgendeiner WALC-Konferenz dann verabschiedet wurden, deshalb heißen die so, wo man keine Conteste hat. Dann ist das je nach Standpunkt angenehme oder unangenehme. Es gibt also Empfänger, wo man dann so klack, klack so umschaltet von Band zu Band. Heute üblich ist eigentlich General Coverage, die dann also irgendwie von ein paar Kilohertz bis meinetwegen 30 Megahertz oder vielleicht auch noch 6 Meter Band dazu, die so durchgehend sind. Also zumindest den Empfänger kann ich einstellen, auf was ich will, da hört er immer was. Die Sender, der, je nachdem, die sind normalerweise nur da auf, wo wir auch dürfen. Kann man dann meistens die Firmware verändern, dann könnte man überall senden, wenn man das will. So, dann gibt's die, habe ich gerade weggesteckt, Twinbänder, Duobänder oder Twinbänder 2,70 Meter, die kleinen Handfunksprechgeräte. Lohnt sich eigentlich, eins zu haben, wenn man zum Beispiel auf eine Distriktversammlung will und eine Einweisung braucht. Wir waren am Samstag auf der Distriktversammlung, ich habe die Einweisung gemacht, irgendwelche Leute, die kamen, wo sie dann hin müssen und so. Oder so für innerhalb von Berlins irgendwelche Leute. Unterschied zwischen Duoband und Twinband bekannt? Nee, Duoband ist also 2 Meter oder 70 Zentimeter. Twinband hast du beides sogar gleichzeitig, wenn du willst. Ich habe zum Beispiel so einen uralten Twinbänder, der in der Lage ist, sogar vom 70 Zentimeter Band aufzunehmen und das Signal gleichzeitig auf 2 Meter wieder rauszusenden, wenn man das überhaupt mal braucht. Habe ich nie benutzt. So. Heute üblich sind auch Komplettgeräte. Du hast Kurzwelle und 2 und 70 alles in einem Kasten. Schön, wenn man nicht viel Platz hat. Oder dann sogar noch 6 Meter dazu. 4 Meter, das soll demnächst aufgemacht werden dazu. Also, welche Bänder will ich überhaupt? Gut, da gibt es unterschiedliche. So, ich fange jetzt erstmal mit dem Thema an, wo ich mich selber nicht jetzt so doll gut auskenne. Ich fange mal mit 2,70 Meter an, oben. Noch höher, 23 Zentimeter, weil es da noch alles gibt, habe ich noch nie gemacht, kenne ich mich nie aus. Monoband, Handfunke, Duoband oder Twinband, Handfunke oder so Portabelgerät, diese kleinen Dinger, die man auch ins Auto einstecken kann. Mehr braucht man meiner Meinung nach eigentlich nicht für FM. Ne? Berlin hier, alle Relais. Sich einen schönen, wenn man Platz hat und das kann, sich einen schönen Rundstrahler oben aufs Dach hängen. Monoband-Handfunke kriegt man manchmal geschenkt. Ja. Eine allgemeine Bemerkung zu Funkgeräten. Also wenn ich einen Computer habe, der ist 5, 6 Jahre alt, dann ist das ein altes Möhrchen. Kann man vielleicht noch was mit anfangen und so. Wenn ich ein Funkgerät habe, das ist 40 Jahre alt. Da würde ich dann vielleicht sagen, ist vielleicht ein altes Mörchen. Kann man vielleicht noch was mit anfangen, aber nicht so viel. Die Zeiträume, in denen Funkgeräte veralten, sind sehr viel größer als die Zeiträume, in denen Computer veralten. So, Frequenz, also worauf muss man achten, wenn man sich jetzt auf so ein Gebrauchtgerät einlässt? Man kriegt vielleicht sogar was geschenkt. Okay, das nimmt man dann einfach, egal. Akku, ist der Akku noch in Ordnung? Ist so die erste Frage, logisch. Dann Frequenzraster. Wir haben auf 2,70 Meter mal angefangen mit 50 Kilohertz Frequenzraster. Dann wurden die Bänder allmählich voller. Dann sind wir auf 25 runtergegangen, inzwischen auch 12,5. Wenn ich auf 12,5 runtergehe, möchte ich die Bandbreite umschalten können. Narrow, wide vom FM. Das wird also der Hub einfach verringert. Kann ich natürlich auch dadurch machen, dass ich leiser rede im Prinzip. Was ich natürlich möchte, ist eine Relaisablage, dass ich also auf Relais funken kann. Wenn ein ganz altes Mörchen erwischt, kann das noch nicht. Dass ich also, wenn ich auf Senden drücke, automatisch die Frequenz an 600 kHz auf dem 2-Meter-Band oder 7,6 MHz auf dem 17-Meter-Band runtergeht. Weitere Features, die mich interessieren, der 7050er Rufton, um Relais aufzumachen. Ne, dass ich da einen Knopf für habe. Bitte? Der war viel zu tief. Ja. So, gehen wir mal hier auf die linke Seite runter. Echolink ist eine feine Sache. Ist Echolink an sich bekannt? Sag ich lieber nur, also irgendwo Relais-Daten gehen ins Internet und kommen irgendwie am anderen Ende der Welt wieder raus zu einem anderen Relais. Und ich kann mir also mit einer DTMF-Tastatur da irgendwelche Verbindungen schaffen. Sehr nette Sache, wenn man mit seinen Leuten wenn man irgendwo unterwegs ist und wir mit seinen Leuten zu Hause telefonieren über Amateurfunk. Ne? Habe ich also auch schon öfter gemacht. Für Echolenk steht jetzt irgendwie auf der falschen Seite der DTMF-Töne, brauche ich diese DTMF-Töne. Ja, kann man im Prinzip auch mit einem Zusatzgerät, möchte man aber nicht, wenn man unterwegs ist. Ist dann frickelig. Aber gut, das sollte das Handfunkgerät eingebaut haben, ist auch längst üblich. So, Packet Radio, 1K2 Packet Radio wurde erfunden, damit das mit jedem Handfunkgerät geht. Ja, und das Feature davon ist, das geht mit jedem Handfunkgerät, weil das einfach nur NF braucht. Ich möchte dann aber die Möglichkeit haben, mein Handfunkgerät vom Computer aus schnell an- und wieder auszumachen, wenn ich das möchte. Eigentlich benutzt man Packet Radio heutzutage aber nur noch für APRS, für diesen Wo-bin-ich-Dienst, ne? wo die anderen dann gucken können, wo man ist. 9K6 Packet Radio heutzutage eigentlich nicht mehr üblich. So die mittelalten Funkgeräte haben dann NF-Eingang, der dann direkt in die Elektronik reingeht, die das können. Heute üblich sind die digitalen Übertragungsarten, wo wirklich wie beim Handy die Sprache in Daten umgewandelt wird und die Daten übertragen werden. Da gibt es drei irgendwie konkurrierende Systeme, D-Star, Fusion von Jeso und DMR, Motorola und so. Fusion habe ich ein bisschen kleiner gedruckt, weil das eigentlich das unüblichere Verfahren von den drei ist. Kommt jetzt so allmählich, ich persönlich halt von DMR am meisten, aber auch nur von der Lektüre benutzt habe ich alles drei noch nicht. Gut. Was man auch noch braucht bei einer vernünftigen Handfunke, sind die CTCSS-Subaudio-Töne. Ich drücke auf Senden und es wird gleichzeitig irgendwie so 50 Hertz und Brummeln da irgendwie ausgesendet. Das hört man fast gar nicht, weil das aus dem kleinen Lautsprecherchen gar nicht mehr rauskommt. Aber damit kann ich irgendwelche Relais aufmachen. Ist vor allem dann wichtig, wenn ich zwei verschiedene Relais an so 200 Kilometer auseinander habe, die auf derselben Frequenz arbeiten und dann habe ich Überreichweite. Dann durch den CTSS sage ich dann, welche von den beiden ich haben will. Und wenn ich den CTSS nicht weiß, kann ich das Relais nicht aufmachen. Kann ich nicht arbeiten. So, es gibt auch noch DCS-Tonsquelch. Hat meine Kiste auch, habe ich noch nie benutzt. Da wird also am Anfang des Durchgangs irgendwie so eine Düdel-Düdel-Dü irgendwie da mit übertragen. Und dann können sich andere aufmachen. Was auch nett ist, Frequenzspeicher. Also 1000 Speicherplätze für Relais und Ortskanäle und was weiß ich. So, das sind Features von Anfunken für, also FM. Ne? So das normale Relaisfunk, kurze Entfernungen, Kumpels und so. Das richtige, in Anführungszeichen, Funken auf 2 Meter sind jetzt die Digimodes oder CW, Morsen oder also in SSB, wenn ich eine SSB-Funke habe. Können die normalen kleinen Handfunkgeräte nicht, die Fahrzeuggeräte meistens auch nicht. Und dann kann man Conteste machen, man kann Meteor Scatter, diese ganzen verrückten Sachen machen oder Reflexionen an Flugzeugen gibt es. Sporadic A ausnutzen, also plötzlich auftretende Überreichweiten. Aurora ausnutzen, Erde, Mond, Erde, wenn man richtig gutes Zeug hat, aber das ist nicht einfach. Wobei auf 2 Meter und 70 Zentimeter im SSB und CW-Bereich in den letzten Jahren zunehmend ruhiger geworden ist. Da ist leider nicht mehr so viel los. So, ich habe selber noch die Möglichkeit, mindestens auf 2 Meter, auf 70 Zentimeter nicht SSB zu machen. CW habe ich da noch nie gemacht. Gut, wenn man das macht, dann am besten bei Contesten, wenn dann da wirklich wieder Aktivität ist. Und dann gerne auch mit Leistung, also nicht so wie ich mit 5 Watt oder 2 Watt kann ich auf 2 Meter auf SSB, sondern dann mit 100 oder 200 und Richtantennen und schönen hohen Standort. Dann fährt man auch schon mal mit dem Wohnwagen irgendwo hin, so die Leute, die das machen. Naja, ein Spruch von mir ist, Amateurfunk ist nicht ein Hobby, Amateurfunk sind viele Hobbys. Ich habe also jetzt gerade ein bisschen Reklame für Contesting auf UKW gemacht. Außerhalb von Contesten ist, wie gesagt, auf dem Bereich da relativ wenig los. Okay, 2 Meter 70 Zentimeter ist nicht der Schwerpunkt, habe ich jetzt abgehakt. Wie bediene ich eigentlich mein Funkgerät? Ja, das Klassische ist der dicke Knopf in der Mitte, wo ich dran drehe. Dann habe ich die Frequenz, irgendwo ein anderer Knopf für die Lautstärke, irgendwelche Taster, mit denen ich meinetwegen die Bänder umschalten kann oder die Betriebsart. Ne, so die gute alte Welt, Knöpfe, Schalter, Regler, Tasten. Heutzutage möchte man eigentlich seinen PC, gerade hier im Raum, nicht, seinen PC an die Kiste anschließen, dann ein Kabel zwischen haben. Und dann hast du eine Integration zum Beispiel zum Logbuchprogramm. Ja, also man kann Log natürlich auch mit Papier füllen, aber führen. Aber wenn man wissen will, welche Verbindung hat man. Und dann überträgt das Funkgerät anders an den Rechner, welche Frequenz habe ich gerade eingestellt. Da wollte ich gar nicht mehr eintippen, in welchem Band bin ich denn überhaupt. Ich kann DX-Cluster, andersrum, übers DX-Cluster wird gemeldet, da, was weiß ich, Honolulu ist auf dem 15-Meter-Band gerade zu hören, auf der und der Frequenz, dann mache ich einen Klick am Computer und mein Funkgerät hat genau die Frequenz schon angewählt. Bitte. DX-Cluster ist so eine Art Chat-Server, wo aber nur sehr spezifische Chats kommen, wen habe ich gerade gehört. Also Frequenz, Rufzeichen, noch irgendwie eine Bemerkung, war laut oder unfähiger ob, oder da kommen auch manchmal ein bisschen unflätige Sachen oder nicht nette Sachen. Wenn du Jäger und Sammler bist. Ich persönlich bin kein Jäger und Sammler, deshalb interessieren mich DX-Cluster relativ wenig. Das ist im Grunde so eine Twitter für. Ja, Twitter für was ist gerade los auf den Wellen. Ja? Du hast jemanden gearbeitet, bist ganz stolz, hey, was weiß ich, Neuseeland oder so, ja. Und dann tippst du da irgendwie ins DX-Cluster ein. Auf der Frequenz habe ich gerade den aus Neuseeland gearbeitet und meinetwegen Strong Signal oder so. Und dann zählst du langsam bis 5, ja, und dann ist auf einmal auf der Frequenz wahnsinnig was los, weil dann alle vom DX-Cluster dahin. Ne? Dann hast du ein Pile-up. Ne? So. Und es gibt, früher hat man über die Frequenzen gedreht, ich mache das immer noch. Heutzutage warten die Leute einfach, bis im DX-Cluster einer auftaucht. Es gibt auch Funkgeräte, die sind überhaupt nur über den Computer bedienbar. Die haben gar keine Knöpfe und Regler mehr. Namentlich im Software-Defined Radio-Bereich, SDR. Ja, das ist, über SDR sage ich ein bisschen was, eigentlich nicht viel, weil ich da mich auch nicht wirklich auskenne. Spannend ist es, wenn man Rigs hat, die sich übers Internet bedienen lassen. Und zwar möglichst komplett übers Internet bedienen lassen, wenn man zum Beispiel irgendwo ein schnickes Gartenhäuschen hat, Schrebergarten oder Datscha oder sowas, ja, baut man da seine Station auf, ist zu Hause in seinem Hochhausdschungel und arbeitet aber von dem Garten aus. Ja. Also wir haben hier der Tom hat einen Freund, der in München sitzt und manchmal darfst du an die Station ran oder öfter. Und du kannst also von Berlin aus eine Münchner Station bedienen, die also besser ist als alles, von dem ich jemals zu träumen wage. Ne? Ich habe
was ganz Bescheuertes gesehen, aber es war eigentlich technisch unheimlich interessant. Da kam Däne an zur Ausstellung da am Bodensee und der Münchner war auch da. Und jeder hat gerade immer das Mikro für den Stream.
Ja, ich kann das nochmal sagen. Thema Remote-Steuer.
Da kenne ich einen.
Bitte? Reinsprechen, Entschuldigung. Entschuldigung.
Kannst du
bin Oldie, dem muss man
sagen. Er ist CWist hier.
Und da saßen letztendlich diese beiden, der Münchner mit seiner Remote-Station über München in der Ausstellung am Bodensee und der Däne saß direkt neben ihm. Und beide hatten ihre Laptops davor und funkten miteinander, aber sie funkten eben über den riesen Umweg, über digitale Geschichten, Internet. Aber sie haben miteinander kommuniziert. Dann kommen Leute und sagen, das ist doch... Eigentlich sollte man das verbieten, das ist Blödsinn. Nein, offensichtlich ist es der Trend der Zeit.
Es löst Probleme, ja. Es löst zum Beispiel das Problem, also hier jetzt, ne? Wer von euch, also ich habe zum Beispiel keine vernünftige Antennengenehmigung. Ich habe einen freundlichen Straßenbaum, wo ich dann so ein Draht reinschmuggel. Komme ich auch mit raus. Aber mal irgendwo eine zentrale Station aufbauen, eine Clubstation, das ist an sich nichts Neues, die Idee, wo man dann hinfahren kann und da arbeiten kann. Aber von zu Hause aus auf der Clubstation sich einloggen und arbeiten, wird eben immer moderner. Ist eine schöne Sache, wenn man es hat. Okay, alternative Bedienung. So, jetzt gehe ich so ein bisschen in die Vergangenheit. Alte Geräte, ich kaufe mir ein oder ich kriege geschenkt ein Röhrengerät aus den 60er Jahren oder so. Ja? Es gibt eine Menge Funkamateure, die schon seit 30, 40 Jahren dabei sind, die langsam alt werden, die sich auch immer mal wieder schöne neue Geräte gekauft haben und dann irgendwo im Keller auf dem Dachboden alte Geräte rumstehen haben. Eigentlich schade, dass die nicht mehr laufen, stehen halt rum und manchmal kann man was abstauben. Also manchmal wirklich nur in gute Hände abzugeben, da freut er sich, wenn er was los wird. Manchmal gebraucht irgendwie einen fairen Preis oder so, aber man kommt da auch sehr billig an altes Zeug ran. So, Frequenzgenauigkeit. Wie genau kann ich die Frequenz einstellen? Auf ein paar Kilohertz genau ablesbar geht eigentlich immer. Ja? Dann habe ich da so alle 10 Kilohertz irgendwie einen Strich, dann muss ich halt auf der Skala da irgendwie drehen. Auf 1 Kilohertz genau ablesbar ist meinetwegen mit einem Frequenzzähler, mit einer Digitalanzeige. So, wie weit will ich jetzt runtergehen? 100 Hertz, 10 Hertz, 1 Hertz genau ablesbar? Da stelle ich mir dann die Frage, ist das eigentlich wirklich so genau? Haben die da echt eine Frequenz normal, dass man wegen bei 30 Megahertz noch auf 1 Hertz genau arbeitet? Das ist schon eine Anforderung, das ist nicht so einfach. Ich sag mal, 100 Hertz, in der Praxis reicht 100 Hertz eigentlich fast immer für Sprechfunk oder so. Für CW möchte man da vielleicht noch auf die Hälfte runtergehen, dann findest du den, aber auch bei 100 Hertz findest du den schon, wenn du 100 Hertz daneben liegst. Da die engsten Frequenzanforderungen, die ich kenne, sind bei WSPR, wo das pro Kurzwellenband einen Bereich von 200 Hertz Breite ist. Und in dem 200 Hertz spielt sich das gesamte WSPR, meinetwegen jetzt vom 20-Meter-Band oder was auch immer, ab. Ja, und das heißt, ich muss diese 200 Hertz treffen. Wenn ich die nicht treffe, werde ich nicht gehört und höre ich auch nichts. Da brauche ich dann also, sagen wir mal, 50 Hertz würde auch schon reichen. Wenn ich dann vorsichtig bin, besser ist, sagen wir mal, so 20 Hertz oder noch weniger Genauigkeit. Ja, dann Frequenzstabilität. Die alten Röhrenkisten, die hat man erstmal angemacht. Dann ist man erstmal sich einen Kaffee trinken gegangen. Und wenn die dann so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde gelaufen sind, dann waren sie stabil. Ne? Weil die warm werden und im Warmwerden laufen sie erstmal so ein bisschen. Gibt die Kimball-Oszillatoren, das ist von einem Freund von uns, der so ein Ausdruck. Nicht? Es gab so eine, früher mal so eine Fernsehserie, der Kimball immer auf der Flucht. Nicht? Die also immer laufen. Das ist dann nichts Schönes. Geräte, die warm laufen. Ich habe zum Beispiel noch so ein Selbstbaugerät jetzt ausgeliehen gekriegt, das auch so ein bisschen das Problem hatte. Man konnte das anmachen sofort mit Funken, aber wenn man dann erst mal 10 Minuten gelaufen hat, war besser. Da habe ich den also schon mal angemacht und dann erst die Antenne aufgebaut. Dann hat sich das bei heutigen Standard-TRX ist das eigentlich kein Problem mehr. Die sind alle quarzstabil und dann ist das gut. So, wie erzeugt man so eine Frequenz intern? Ah nee, Quatsch. Anderes Thema. Receiver Incremental Tuning. Wenn ich jetzt ein Funkgerät habe, das läuft, das wegläuft. Ich bin im QSO. Ja. Und auf merke ich, dass da also irgendwie die Frequenz wegläuft. Der andere fängt an, wie so Mickey Mouse zu quatschen. Da muss ich nachregeln. Oder bei CW, auf einmal sind die Signale zu hoch oder zu tief. Dann regle ich nach, aber also meine Empfehlung ist, dann nachregeln immer nur den eigenen Empfänger, den eigenen Sender stehen lassen. Weil wahrscheinlich mein Sender bei meinem letzten Durchgang auch schon gelaufen ist und der hat auch schon nachgeregelt. Ja, weil wenn wir nämlich beide regeln, dann kann das sein, dass wir so schön gemütlich durchs Band laufen und dann fahren wir runter. Das wollen wir nicht. Also immer nur den Empfänger nachlegen und den Sender so stehen lassen, so stabil stehen lassen, wie die eigene Kiste hergibt. Okay, dafür braucht man RIT, Receiver Incremental Tuning. Das sollte man schon haben bei einer Kiste. Das wäre schön, wenn man es findet. Transmitter Incremental Tuning, dass ich also den Empfänger stehen lassen haben kann, wo ich will und den Sender da frei bewegen kann. Wüsste ich eigentlich nicht, wozu man das braucht. Allenfalls für ein Pile-Up. Wenn ich ein richtig dickes Pile-Up habe und die ferne Station dann gesagt hat, five up, ne? Dann habe ich also Split. Der hört irgendwie so ungefähr 5 kHz oben drüber oder von da bis 5 kHz oben drüber. Muss ich mir irgendwo eine freie Frequenz suchen und brüll dann nach ihm wie alle anderen auch. Und er bleibt eben auf seiner Frequenz und will die eben frei halten, damit er nicht die Leute da ihn zumüllen mit ihren Rufen, während er schon wieder am Senden ist. Dafür könnte man Transmitter Incremental Tuning nehmen, besser ist aber Dual VFO. Was eigentlich auch nur so ein Knopf ist, AB, wo dann die Frequenz einfach schnell umspringt. Da blinkt was. Damit ich gleichzeitig im Pile-Up hören kann, wo die Fernstation ist. Und eben auf der Frequenz, auf der ich selber sende, auch so ein bisschen hören kann. Oder hören kann, wo sind die Stationen, mit denen der gerade arbeitet. Ich drehe dann selber so ein bisschen durchs Pile-Up und versuche rauszukriegen, ob er gerade eher am oberen Ende oder eher am unteren Ende ist. Versuche mich da reinzuschauen. Also okay, ich bin jetzt nicht der Pile-Up-Knacker, das interessiert mich auch nicht so. Aber so Dual VFO heißt einfach nur ein Knopf, mit dem die Frequenz umspringen. Dual RX, dann habe ich wirklich zwei getrennte Empfänger, die gleichzeitig auch von zwei verschiedenen Frequenzen empfangen können. Das haben die teureren Kisten. Da muss man schon ein bisschen Geld für hinlegen. Gut. Und Software Defined Radio hat mit Dual RX wenig Probleme. Dann geht das einfach. Die CPU das hergibt. So, jetzt kommt das, was ich eben schon dachte. Wie erzeuge ich denn die Frequenz? Mit einem Quarz. Dann habe ich einen Einkanalbetrieb. Ein Quarz kann man so ein bisschen ziehen. Ich habe ein 2-Meter-Gerät, wo das reicht. Der hat mit 3 Quarzen oder 2 Quarzen, schafft er das, den SSB- und CW-Bereich vom 2-Meter-Band zu überschreiben. Aber das ist auch aus den 70er Jahren, als der erste Geräte, Gebrauch gekauft. Spule, und also Schwingkreis, vielleicht Schwingkreis mit Quarz irgendwie gemischt und solche Sachen. Solche Konzepte hast du heute eigentlich nur noch im Selbstbau. Macht sonst kaum noch jemand. Obwohl das gute Konzepte sein können, man muss die Stabilität in den Griff kriegen, dass er nicht läuft. Aber dann hast du ein schönes, sauberes Signal. Heutzutage hast du zum Beispiel PLL, gerade in den 2-Meter-Funken auch und so, wo alle Frequenzen von einem Quarz abgeleitet werden. Du hast digitale Signal Synthesis, wo im Grunde genommen die Hochfrequenz von einer Soundkarte erzeugt wird, die dann entsprechend gefüttert wird von einem Spezialcomputer, der da genau die richtigen Werte reinschmeißt. Die haben aber oft Phasenrauschen oder Nebenpfeifstellen, die Signale sind nicht immer so sauber, wie man sie sich wünscht. Ich kann DSS und PLL kombinieren. Face-Locked Loop, ist das überhaupt ein Begriff? Also, okay. Ist auch nicht so wichtig, um Phasenrauschen klein zu halten. Also da gibt es jetzt verschiedene Methoden, wie ich meine Frequenz erzeuge. Wenn ich was Neues kaufe, bin ich eigentlich hier irgendwo in dem Bereich und normalerweise funktioniert das auch. Okay, das waren jetzt so ein paar Features. Ein bisschen Spaziergang durch den Wald. Na, hier ist ein Baum, da ist ein Strauch. Das ist ein bisschen komisch ungegliederter Vortrag, den ich hier halte. Ist so. Aber jetzt kommt ein Thema. Was wollen wir eigentlich? Wann ist ein Empfänger ein guter Empfänger? So. Das Erste, was einem so auffällt, ich muss leise Signale hören können. Ja. Jetzt habe ich mal hier so über die Frequenz aufgemalt, wie so ein Diagramm. Ich habe da irgendwie so Rauschen angedeutet durch diese komische wellige Linie. Da ist also auf den verschiedenen Frequenzen unterschiedlich Rauschen. Das ändert sich auch ständig, müssen wir jetzt über die Zeit noch betrachten. Und dann habe ich dieses Signal, dieses grüne Balken, das ist das, was ich hören will. Und das ragt nicht sehr weit aus dem Rauschen raus bei dem Bild. Leises Signal. Das Signal an der Grasnarbe, sagen wir. So, das hat die Herausforderung. Da gibt es eine Kennzahl zu, Minimal Discernible Signal. Das ist eine Leistung. Welche Leistung muss ich in meinen Empfänger reinpumpen, damit ich so gerade was höre? Ja, kann man messen. Das hängt ab übrigens von der Bandbreite. Weil wogegen ich ankämpfe, ist das Rauschen. Wann ragt mein Signal aus dem Rauschen raus? Je größer ich die Bandbreite mache, desto mehr Rauschen habe ich. Desto länger muss ich Leistung nachfüttern, bis es aus dem Rauschen rausragt. Es gibt da in den Funkamateurzeitschriften immer irgendwelche Tests, wo dann auch solche Zahlen genannt werden. Die Amerikaner, die sagen, die normieren das auf 500 Hertz. Die Deutschen machen das auf 2,5 Kilohertz und dementsprechend sind die Die deutschen Zahlen, da muss man immer noch einen Faktor 5 drauflegen, bis dann endlich das genauso rausragt. Das sind die IRL-Zahlen, sehen 7 dB besser aus. Die brauchen 7 dB kleineres Signal, bis sie aus 500 Hertz so weit rausragen, wie wir in Deutschland brauchen, bis sie aus 2,5 kHz genauso weit rausragen. So, welchen MDS-Wert will man denn? Ja? Wo ist denn da eigentlich die Grasnarbe? Jetzt eine total spannende Grafik. Na, komm schon. Nee, habe ich 2 überschlagen. So. Dieses Ding, da bin ich ein bisschen stolz draus, ist aus einer Veröffentlichung der ITU, International Telegraphic Union. Dieses uralte Ding, 150 Jahre alt, offizielle und so. International Telecommunication Union Recommendation ITURP.372/-12. 07/2015. So, das Ding kann man sich im Internet runterladen und ich habe die offizielle Genehmigung von der ITU, diese Grafik hier in diesem Vortrag einzubauen und dann auch amateurmäßig zu veröffentlichen, was da jetzt gerade passiert. Da habe ich also Written Permission von denen mir eingeholt. Das ist eine Grafik, ihr seht hier unten die Frequenzen logarithmisch. Also Kurzwellenbereich, warte mal, wie mache ich jetzt hier den Kurzwellenbereich? Hier ist 1 MHz, hier sind 10 MHz, hier ungefähr ist 10 Meter Band. Ups, pardon, falschen Knopf. Und das hier sind verschiedene Störungen. A ist atmosphärische Störungen, die ziemlich laut sind. Das habe ich einmal in 20 Tagen oder einmal in 20 Stunden oder so, ist es so laut. Also Gewitter oder irgendwie was. Hier habe ich da, wenn es mal besonders leise ist. Die wichtigste Kurve ist eigentlich meiner Meinung nach hier C oder auch E hier. Das ist der Lärm durch uns Menschen. Ja? Staubsauger, PLC, Stallnetzteil oder was alles so Lärm macht. Und zwar C ist irgendwie, du wohnst in der Pampa, weit draußen. E ist so normale städtische Median City Area Man-Made Noise. Das Spannende an allen Kurven ist, die gehen mit der Frequenz runter. Bitte.
Mal eine Frage an der Stelle. Die ist von 2015. Sind da schon die ganzen LED-Lampen und PLC-Controller und alles mit drin? Oder nee, ist das
kommt auf der nächsten Seite gleich.
Alles klar, dann
warte
ich.
Wir sagen, das ist sogar noch älter. Aber okay, aber der Trend ist auf jeden Fall, je höher ich mit der Frequenz gehe, desto weniger Lärm habe ich. Auf dem 80-Meter-Band habe ich einen Störpegel von S8 oder S9. Ja? Das hat jeder. Das 80-Meter-Band ist nun mal einfach lauter. Selbst wenn ich kein Man-Made-Noise hätte, alleine durch den atmosphärischen Noise, warte mal, 80-Meter-Band, ja okay, ist immerhin hier. Ne? So, hier. Allein durch den atmosphärischen Noise, der kann mal leise sein, der kann aber auch laut sein. Man-Made Noise ist hier, da ist immer richtig was los am 80-Meter-Band, das ist so. Ja. Okay, hier, wenn einer sich wirklich in die Zahlen mal einarbeiten will, hier ist so eine Bemerkung, die gehen von dBW aus, wir gehen immer von dB Milliwatt aus. Da gibt es also irgendwie noch 30 dB Unterschied. So, wo ist denn eigentlich die Grasnarbe? Ja, Ausschnitt aus demselben Grafik. Und ich hoffe, ich habe mich nicht verrechnet. Ich habe also hier einen Strich gemacht für S1. S1 ist definiert, das ist eine bestimmte Leistung in den Empfänger rein. Und dann S9 hier oben. Ja, 80 Meter Band wäre hier. Ja, stimmt nicht ganz. Also hier dieser Strich hier, was ist da? D, Galaktik? Nee. Galactic Noise ist auf dem 80-Meter-Band, das kann irgendwie nicht sein. Weiß ich jetzt auch nicht. Aber auch hier, ne? Also innerhalb des, hier unten sind unsere Frequenzen, das ist also hier nur dieser Bereich, aber selbst in dem Bereich gehen die Störungen wahnsinnig runter. 80-Meter-Band laut, 10-Meter-Band leise. Das ist vielleicht der eigentliche Grund, warum man am 10-Meter-Band so weit kommt. Mit einer mickrigen Leistung, weil da ist nichts, da ist Ruhe. Ja. So, und der Witz ist, das hier, die grüne Linie, ist die normale, da haben wir sich noch nicht angestrengt, das ist die normale Empfindlichkeit von einem Kurzwellenempfänger. Ja. Die ist viel besser als das Rauschen. Das heißt, Empfindlichkeit ist nicht eine Sache, auf die man irgendwie achten muss, das können die alle. Ja, wenn nicht was kaputt ist oder wirklich irgendwie eine Möhre erwischt hat. Also die normalen, nicht sonderlichen, empfindlichen Minimal Discernible Signal minus 130 dBm, ich glaube, das ist jetzt amerikanische Zahlen, weiß ich nicht genau. Genau, steht ja hier, genau. Amerikanische Zahlen, die würden immer noch Signale empfangen, die ungefähr 17 dB, also bei 17 dB hier, der 17 dB auf dem ITU sind, aber hier ist das Rauschen eigentlich immer schon größer. Das heißt, die Signale, die so klein sind, ragen gar nicht aus dem Rauschen raus. Das heißt, ich kann die gar nicht hören. Also auf der Kurzwelle, 2 Meter und 70 ist was anderes. Aber auf der Kurzwelle, selbst auf dem ruhigen Band 10 Meter, ist Empfängerempfindlichkeit normalerweise kein Thema. Die 130 dBm bei 500 Hertz reichen völlig, kein Problem. Weil neben einem tosenden Wasserfall brauche ich nicht noch mehr Empfindlichkeit. Wenn ich mir da ein Hörgerät ins Ohr stecke, löse ich das Problem nicht, das ich habe. Mein Problem ist der tosende Wasserfall. Nicht, dass ich nicht empfindlich genug bin. So, da gibt es eine ganz einfache Nagelprobe. Wenn ihr irgendeinem SSB-Empfänger seid oder CW-Empfänger, also FM ist anders, aber CW oder SSB, Antenne rein, Antenne raus. So, Antenne rein, Antenne raus. Wenn ihr den Effekt habt, ist der Empfänger empfindlich genug. Ganz einfach. Ja, wenn ich die Antenne rausnehme, das Rauschen sinkt ab, deutlich hörbar ab, dann ist gut. Ganz einfache Nagelprobe. Jo. Also die Herausforderung, Signal an der Grasnarbe, ist keine. Ja, also nicht in Kurzwelle. 2 Meter steht hier unten auch. 2,70 Meter, ups, pardon. Ich lerne das noch. 2 Meter oder 70 Zentimeter SSB-CW sieht die Sache ganz anders aus. Weil da das natürliche Rauschen sehr, sehr leise geworden ist und da kann man nicht mal eben ein paar dB Empfindlichkeit verschenken, wenn man gute Ergebnisse haben will. Aber auf Kurzwelle ist das alles kein Thema. So. Trotzdem kann man da jetzt überlegen, was mache ich denn? Ich kann zum Beispiel versuchen, meine Antenne zu optimieren. Das Problem meiner Antenne ist nicht, dass die Antenne ein möglichst gutes, starkes Signal liefern muss. Da müsste ich eine lange, große Antenne machen. Für Empfang brauche ich das nicht. Für Senden ist eine andere Sache. Antennenlänge ist immer gut für Senden, aber für Empfang. Zum Beispiel, ich kann versuchen, mit einer Richtantenne zu arbeiten. Deshalb haben die Leute gerne Beams. Erstmal komme ich mit einer Richtantenne natürlich anderswo auch lauter an. Aber ich höre auch mehr Nutzsignal, obwohl das Rauschen ungefähr gleich bleibt. Ja? Wenn ich neben dem Wasserfall stehe und will meinen Kollegen verstehen, der jetzt ein paar Meter weiter ist, dann mache ich vielleicht so, weil ich dann von ihm besser höre und vom Wasserfall höre ich immer noch genauso viel. Das lohnt sich. Richtantennen sind realistisch. Es gibt auch Leute, die haben Richtantennen unterhalb des 30, also für Wellenlängen oberhalb von 30 Meter, also 40 Meter Beam oder für 80 Meter ein Beam oder so. Unser einer träumt davon. Ne? Wird allmählich realistisch, je kleiner die Wellenlängen werden. 20 Meter, 15 Meter, 17 Meter und so. Da kann man das noch machen, wer ein Haus hat, kein Problem. 10 Meter kann man sogar noch auf dem Campingwagen. Also ich habe einen Kumpel, der hat eine Maria Maluka. Das ist so eine Mehrband-Richtantenne, ganz verrücktes Ding. Das kriegt man an so einem Schiebemast, so einem Plastikding da, so ein Fiberglas-Ding da, kriegt man das hoch. Und 2 Meter und 70 Zentimeter, wenn ich wirklich weit will, ne? Yagis und so, kein Thema, da komme ich richtig gut raus. Für die, was mache ich denn jetzt hier für 30 Meter, 40 Meter, 80 Meter, 160 und so? Eine abgesetzte Empfangsantenne. Abgesetzt heißt weg vom Haus, weg vom Stromnetz, wo die Störungen sind. Das ist zumindest meine eigenen Störungen oder die von meinen Nachbarn nicht mehr so aufgenommen werden. Ja, und das eigentliche Empfangssignal aus der Ferne, was ich haben will, ist immer noch genauso laut. Also habe ich einen Vorteil. Das kann ruhig so ein Ding sein. Ja? Eine mickrige kleine Spule irgendwas oder so ein kleiner Pin, Twente, ja, Digitalradio in Twente, kennt ihr, die haben so einen Pin, mehr ist er nicht. Das ist die ganze Antenne. Ja, da empfangen die gesamte Kurzwelle mit so einem Pin. Ja? Weil Empfindlichkeit ist nicht das Problem. Ihr könnt Leistung an der Antenne verschenken. Ihr braucht da nicht Drähte spannen. So ein Pin reicht. Baut da einen Transistor mehr auf. Ein Transistor kostet 20 Cent. Oder billiger 4 Cent. Aber aus dem lokalen Störnebel raus. Mich da irgendwie ein bisschen anschränken. Das lohnt sich für die langwelligen Bänder. Dann habe ich aber das Problem, jetzt habe ich eine Empfangsantenne und eine Senderantenne und ich muss umschalten. Ich möchte nicht in die Empfangsantenne senden. Ja, so ein Pin wird sagen, Leistung will ich nicht. Dann kommt die wieder, wird die zurückreflektiert und dann muss der Sender gucken, wie er mit seiner eigenen Leistung fertig wird. Wenn ich eine Spule habe, dann sagt die vielleicht ja immer her mit der Leistung, wird richtig schön warm. Dann fängt es an zu riechen, also möchte man nicht. Möchte nicht in die Empfangsantenne senden. Wie mache ich das? Ich habe zum Beispiel an meinem TRX, ich habe das noch nicht gemacht, das ist jetzt Theorie für mich, ich habe auch noch keine abgesetzte Empfangsantenne, habe ich aber vor, wird so ein Projekt. Ich habe an meinem TRX die Möglichkeit, getrennt anzuschließen. Der hat einen extra Eingang für Empfangsantenne, das ist natürlich klasse, wenn ich das habe. Wenn ich das nicht habe, brauche ich einen Umschalter. Was eigentlich jeder einigermaßen moderne TRX hat, ist ein Ausgang zum Umschalten. Wenn er sendet, dann warnt er ungefähr, kannst du einstellen, 20 Millisekunden vorher oder so, warnt er, Achtung, gleich sendig. Und dann klack, kannst du umschalten, notfalls mit dem Relais oder wie auch immer du das machst, von Empfangsantenne auf Senderantenne und dann geht's los. So, okay, das war das Thema Empfindlichkeit und Umschalten. Jetzt war ich ja gerade da beim Umschalten. QSK, ich kann zwischen meinen eigenen Morsezeichen hören, ist diese Q-Gruppe. Wer nicht Morse, der kennt es wahrscheinlich nicht. TX-Delay heißt das bei den Packet-Radio-Leuten, dasselbe Thema. Ich höre auf zu senden und dann habe ich ein paar Millisekunden, dann höre ich schon. Dann kann ich empfangen wieder. Wie schnell kann ich zwischen Senden und Empfangen hin und her schalten? Ist wichtig, für CW ist das schön. Man möchte, wenn der andere einen unterbrechen will, dann soll der nicht 2 Minuten warten müssen, bis ich mit meinem ganzen Kram endlich durch bin. Ist wichtig, für manche Digimodes ist es nötig, also Amtor, Paktor, ich glaube, die machen, da sendest du irgendwie so 20 Byte oder sowas und dann quittieren die. Und das ist die nächsten 20 Byte. Das geht also richtig schnell mit Senden und Empfangen hin und her schalten. Für Packet Radio ist es weniger wichtig. Da kann man sich Umschaltzeiten so im Halbsekundenbereich oder Sekundenbereich durchaus erlauben. Früher, die Alten, da hast du hier einen Empfänger gehabt und da einen Sender gehabt und da haben die Leute wirklich hier irgendwie geschaltet, ja, umgeschaltet. Das macht man heute nicht mehr so gerne. Okay, QSK, wie schnell kann ich umschalten, ist auch eine Sache, wo man ein bisschen dran denken möchte, wenn man so ganz alte Sachen kauft. Okay, was gibt es noch an Schaltern, Knöpfen und Eigenschaften? AGC, Automatic Gain Control, hat eigentlich auch jeder Empfänger auch schon seit Jahrzehnten eingebaut. Das Signal wird lauter. Zwischen S1 und S9, sagen wir mal noch S9 plus 60, ja, der Nachbar irgendwie 4 Häuser weiter fängt an zu senden, hast du S9 plus 60, hast du ganz schnell. Hast du aber auch mit weiteren Stationen ganz schnell. Der Unterschied ist mehr als 100 dB. 100 dB ist der Unterschied zwischen, als Mensch, wenn man gute Ohren hat, kann man es gerade noch hören, dass überhaupt was da ist. Und du musst Angst um deine Trommelfelle haben, bist in der Disco oder so. Das ist 100 dB, das sind wahnsinnige Unterschiede. Und das möchte ich jetzt alles mit meinem Empfänger empfangen können, die lauten wie die leisen Signale. Deshalb haben die Empfänger eine Regelung, wenn es lauter wird, regeln sie zurück. Wird die Empfindlichkeit absichtlich zurückgefahren. Wie schnell wird darauf geregelt, wie schnell wird darunter geregelt? Wie mache ich das? Da gibt es also alle möglichen Konzepte und Tricks. Wenn ich was Lautes gehört habe, bleibe ich erstmal auf der niedrigen Empfindlichkeit für eine Weile, auch wenn ich nichts mehr höre, weil dann kommt da gleich die nächste Silbe wieder genauso laut. Ist auch unterschiedlich nach Betriebsart. Also da kann man auch eine Wissenschaft von machen. Probleme ist, wenn ich mit einem SSB-Empfänger 2,5 Kilohertz Bandbreite Digimodes mache. PSK. Hier ist ein PSK-Signal, da ist noch eins, hier sind noch zwei. So, und dieses Ding hier ist laut. Ja? Und dieses Ding, das ist das, für das ich mich interessiere. Ja? Meine AGC sieht die ganzen 2,5 Kilohertz und sagt, ach ja, lautes Signal, dann rollen wir mal die Verstärkung runter. Und mein Signal, für das ich mich eigentlich interessiere, verschwindet im Rauschen. Ja? Die AGC weiß das nicht, dass das verschiedene Signale sind. Das ist ein Problem, das ich tatsächlich habe mit meinem TRX, den ich zu Hause stehen habe. Der ist auch schon ein paar Jährchen alt, aus den 90ern ist der. Schön ist, wenn man sich für PSK interessiert und das schon weiß, oder für diese anderen digitalen Betriebsarten, schön ist, wenn ich die ZF-Bandbreite verkleinern kann. Ja, also ich sage, dann gehe ich genau auf das Signal, was mich interessiert, blende den ganzen anderen Kram aus und hoffentlich ist dann meine AGC eben, hört das nicht mehr, sondern regelt dann auf dem, den ich habe. Das ist eine schöne Sache. ZF, dafür braucht man dann Filterbandbreite regelbar. Um PSK an sich zu empfangen, reicht ein 2,5 Kilohertz SSB-Empfänger völlig, kein Problem. Mit der AGC zusammenhängt das Schätzeisen. Ja. Wie laut ist denn das Signal? Ja, du hast ein Signal von S5. Ja, woher weiß er das denn? Ja, habe ich auf meinem Pegelmesser hier angeguckt. Ne? Das Ding, dieses S-Meter bei fast allen Rigs, zeigt das S-Meter eigentlich nur die AGC-Regelspannung an. Das Ding fängt aber an, runter zu regeln, erst ab so ungefähr S3 oder sowas. Darunter läuft das Ding mit voller Verstärkung. Ja, die restlichen dBs machen wir mit unseren Ohren und unserer Wetware. Und das heißt, diese ganzen S-Meter-Anzeigen von fast allen Rigs sind nur grobe Schätzwerte. Die sind alle falsch. Bei leisen Signalen werden die S-Werte unterschätzt. Da steht das Ding immer noch auf S0, obwohl ich eigentlich schon S2 habe. Ausnahmen sind bestimmte ganz moderne SDR-Rigs. So, das muss man einfach wissen. Ja, also S-Werte kann man auch nach Gefühl und Wellenschlag so geben. Die sind nicht, also was da angezeigt wird, ihr habt das alle gelernt für die Prüfung, eine S-Stufe ist 6 dB. Das stimmt, das ist die definierte S-Stufe, was die Dinger anzeigen, ist anders. So, das kam jetzt gerade hier zum beim Thema AGC. Bin ich mit dem Kram fertig? Jetzt kommt der Kennwert, der uns wirklich interessiert. Das ist das Problem. Ich habe meine DX-Station Neuseeland, in der ich arbeiten will. Ja, den höre ich da auf irgendeiner Frequenz, das kleine grüne Ding da. Und das ganze Band ist voller Riesensignale aus Europa oder so. Die sind alle viel lauter als der. Das ist das Problem. Ja. Ein interessanter Davids, viele störende Goliaths. Ich habe hier mal irgendwie wieder so diese Rauschenlinie hier unten eingezeigt. Die Goliaths reichen alle riesig aus dem Rauschen raus. Nur mein kleiner hier, naja, ist doppelt so stark wie das Rauschen. Den müsste ich eigentlich gerade so hören können. Und mit ein bisschen Pech ist zwischen meinem David, den ich hören will, und meinem Goliath daneben, können auch schon mal 80 dB Unterschied sein. Riesige Unterschiede. Eine Million ist 60 dB, ja. Die Millionen mal mehr Leistung ist 60 dB. Ich rede also hier von 100 Millionen mal mehr Leistung. Warum ist das ein Problem? Okay, jetzt erstmal gibt es eine Kennzahl wieder. Das kann man messen. Ich kann Minimal Discernible Signal, hatten wir gerade, wann ragt er gerade so aus dem Rauschen raus. So, jetzt baue ich ein Signal daneben auf. Ich lasse den stehen hier. Ich baue daneben auf. Ja, und wann fängt das an, den hier zu beeinflussen? Also ich höre den eigentlich nicht. Ja, der ist irgendwo außerhalb meiner ZF da, den höre ich eigentlich, sollte ich den nicht hören. Aber irgendwann fängt der hier auf einmal an, leiser zu werden, wenn ich den immer weiter rausdrehe, weil dann irgendwas blockiert in meinem Rechner, irgendwas übersteuert wird in meinem Receiver, in meinem Empfänger. So, wann das passiert, hängt natürlich stark vom Abstand an. Das heißt, wenn dir einer sagt, ich habe Blocking Dynamic Range von irgendwas dB, sagt das noch gar nichts, wenn er nicht dazu sagt, in welchem Abstand. Ja, üblich ist zum Beispiel 20 Kilohertz Abstand. Heute macht man die aber auch gerne bei 5 oder 2 Kilohertz, weil in einem Band, was also richtig Betrieb ist, irgendwie gerade so PSK-Signale, das nächste Signal ist nur ein paar hundert Hertz daneben. Da ist 2 Kilohertz schon eng. Für Voice wird das reichen. So, das ist, aber der Blocking Dynamic Range ist noch gar nicht das Thema. Das spannende Thema, und jetzt schleiche ich mich an den versprochenen IP3. Jemand gibt ein V? Dü-dü-dü-dü. Oder war ein H? War ein H, ne? Okay. So, Mischprodukte dritter Ordnung. Ihr kennt einen Mischer, ja? Ich gebe 2 Frequenzen rein, ich kriege die Differenz und die Summe. So, Mischer kann man als Bausteine kaufen und Mischer hat man leider auch aus Versehen. Jeder Verstärker und auch selbst andere Bauteile wirken als Mischer, obwohl sie nicht sollen. Alles, was eine krumme Kennlinie hat, nicht völlig linear ist, beim Widerstand sollte sie eigentlich völlig linear sein, alles, was irgendwie eine krumme Kennlinie hat, wirkt als Mischer. Mache ich gerne nochmal einen anderen Vortrag drüber. So, und jetzt das, was am meisten ärgert, sind nicht die normalen Mischprodukte, die ihr kennt, ne, 2 Frequenzen, Summe und Differenz, sondern Mischprodukte dritter Ordnung. Was ist das dann? Wir fangen mit 2 Frequenzen an, sagen wir mal 7 Megahertz und 7 Megahertz und 10 Kilohertz, also 7,01 Megahertz. So, jetzt kann ich die mischen. Und eine Frequenz, die dann rauskommt, ist, wer kann Kopf rechnen? Das war jetzt nicht wirklich fair. 14,01 zum Beispiel ist eine Frequenz, die rauskommt. Die andere ist 0,01. Ne? So, dann ist das Mischen zweiter Ordnung. Das ist halt, was ihr kennt. Ja, 2 Frequenzen ist ab zweiter Ordnung. Jetzt nehme ich eine von den beiden und mische nochmal. Deshalb dritter Ordnung. Wenn ich zum Beispiel die 14,01 wieder mit der 7,01 mische, aber diesmal abziehe. Warte mal. Nee, da habe ich jetzt die falsche erwischt. Wenn ich mit der 7 mische, auch nicht. Nochmal 7,01. Macht 14,01 in der Summe. Und dann 7 runter, dann bin ich wieder, nee, das ist ja Quatsch. Nee, ich muss die Differenz nehmen. Okay, also 7. Minus 7 ist 0,01. So, wenn ich die jetzt wieder mit der 7 mische, nochmal, dann habe ich 0,01 da drunter. Dann bin ich bei 6,99. Ja, wenn ich die 0,01 mit der oberen mische, dann komme ich bei der 7,02 auf einmal aus. Das heißt, wenn ich dreimal mische, dann kriege ich diese beiden roten Störsignale, die ich nicht haben will. Ja, soweit erstmal klar. Ja, das passiert in allen Verstärkern namentlich, die nicht eine ganz klare, glasklare, lineare Funktion haben, sondern wo das irgendwie so ein bisschen gebogen ist. Dann passiert das. Möchte man nicht, ist aber so. So, das heißt, die Abhilfe ist auch dann möglichst gerade Kennlinien bauen. So, Faustregel, ich kriege Störsignale von 2 Signalen, mit denen ich reingehe und dann nehme ich einfach den Abstand zwischen den beiden Signalen zur einen und zur anderen Seite und kriege dann da irgendwelche Störsignale. Warum ist das schlimm? Okay, ich habe ein besetztes Band. Sieht die Geschichte so aus. Und jetzt habe ich also tatsächlich hier so einigermaßen ordentlich hier über den Daumen gepeilt, was weiß ich, dieser hier minus dieser hier, dann bin ich hier irgendwo, dieser hier oder weiß ich, die beiden zusammengezählt bin ich wahrscheinlich hier. Und hier seht ihr ein kleines grünes Kästchen, das ist der Rest von meinem Signal. Das wird zugedeckt von den ganzen Störsignalen. Das möchte ich nicht. Ja, dass Signale, die woanders stattfinden, um mein eigentliches Signal drumherum, werden gemischt und landen hier obendrauf auf dem Signal, was ich eigentlich hören will, als wäre da ein Störsender. So, das ist das eigentliche Hauptproblem. Und das ist, da muss man sich jetzt gut überlegen, was macht man da. Ja, also ein Konzept ist zum Beispiel, wenn die Empfänger eh empfindlich sind, ich versuche möglichst wenig Verstärkung zu machen, Und dann kommt der ZF-Filter und rasiert mir den ganzen Quatsch, den ich nicht haben will, weg. Also vorm ZF-Filter möglichst wenig Verstärkung. Ja, und dann anschließend kann ich verstärken, aber dann habe ich, selbst wenn ich da krumme Kennlinien habe, die anderen Signale sind ja schon alle weg. ZF-Filter hat die schon weggeschmissen. Und dann habe ich ein schönes, schönen, dann passiert mir das nicht. Dann habe ich diese Intermodulationsfestigkeit. Das ist ein Ansatz. Gut. Nochmal zurück zu demselben Bild hier. Mischprodukte dritter Ordnung. Mischprodukte zweiter Ordnung. Ich habe zwei Signale, ich mische die, ich kriege Summe und Differenz. Wenn ich das eine Signal jetzt doppelt so stark mache, werden die Summe und die Differenz auch doppelt so stark. Wenn ich das andere Signal jetzt auch noch doppelt so stark mache, Summe und Differenz sind viermal so groß. Ja? Wenn ich Und jetzt mische ich ja hier für die dritte Ordnung, mische ich ja noch mal eins von den beiden noch mal obendrauf. Das heißt, das, was ich obendrauf drücke, habe ich ja gerade verdoppelt, weil ich beide verdoppelt habe. Das heißt, mein Mischprodukt wird auf einmal achtmal so stark. Ja. Wenn ich die Leistung beider Signale verendfache, wird die Leistung dieser störenden Mischprodukte steigt mit n hoch 3. Ja. Also ich steigere meine blauen Signale, fahre ich so langsam hoch und die braunen, die sind erst gar nicht sichtbar und dann auf einmal wusch, kommen die hoch. Jetzt kann man Folgendes machen. Man kann sich vorstellen, ich mache genau dieses Experiment, ich fahre die beiden blauen immer weiter hoch, ja, dann kommen die grünen irgendwann angeschossen und jetzt drehe ich noch weiter hoch, so lange bis die roten auf derselben Höhe sind wie die blauen. Okay, das kannst du praktisch nicht machen, weil das Pegel sind, wo dir wahrscheinlich der Empfänger schon wegschmort und auf jeden Fall das nicht mehr linear dann wächst. Also das funktioniert nur über einen bestimmten Bereich. Wenn ich verendfache, n hoch dreifacht sich das. Das funktioniert nicht auf ewig. Aber wenn man einfach extrapoliert, wenn man so tut, als ob, ja, dann hat man so eine gedachte Leistung von den Störträgern, wo die roten genauso groß werden. Und das ist die Definition von IP3. Ja, Interceptpunkt dritter Ordnung. Ich steigere die beiden Störtegel immer so, immer weiter, bis dann irgendwann diese Phantomsignale, die roten, genauso groß sind wie das Störsignal. Kann ich praktisch nicht machen. Ich muss das extrapolieren. Und diesen Pegel nennt man IP3. Ist eine Leistung und wird üblicherweise ausgedrückt in dBm. Das Spannende, wenn ich IP3 habe, kann ich die Phantomsignale ausrechnen. Wenn mir jemand sagt, oder hier habe ich es jetzt andersrum, stimmt auch, was ich gesagt habe, wenn ich die Phantomsignale, die ich mir noch erlauben will, wenn ich die habe, kann ich mit der Formel ausrechnen, welche Störsignale ich mir erlauben kann. Ja. So, nur so als Daumenregel, ein IP3 von minus 20 dBm gibt es bei billigen Geräten, gerade so eine Miss Mosquito oder so, wenn du ein Mischer als Frontend benutzt, der eigentlich für hinterm ZF gedacht war, der das eigentlich nicht ab kann, Störsignale, den auch nicht abkriegt, eigentlich so, wie er eigentlich gedacht war, dann hast du das. 0 dBm, 0, ja, ist so das Übliche, sagen wir mal. Und wenn ich jetzt plus 20 dBm habe, hey, dann habe ich einen guten Gerät. So als ein paar Daumenzahlen. So, dann die nächste Kennzahl, Intermodulation Free Dynamic Range, IMD, auch in dB. Da sage ich jetzt einfach Folgendes, das ist jetzt wieder realistisch. Ich regel meine beiden Störträger so weit hoch, bis das Phantomsignal gerade hörbar wird. Ja? Bis das Phantomsignal dem Minimal Discernible Signal entspricht. So, dann habe ich also, wenn ich da drunter bleibe mit den Störsignalen, dann stört das nicht. Dann höre ich es nicht. Warum? Man racht halt nicht aus dem Rauschen, das ich sowieso habe, racht dann weiter nicht raus. So, das ist auch eine interessante Zahl hier, IMD. Und dann kann man jetzt natürlich noch vergleichen den IP3 und den IMD. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Das ist auch eine Kennzahl, die interessant ist. Und das ist der Dynamic Range, IMD. Augenblickchen. Das ist der IMD, ja. Was habe ich gerade gesagt? Ich glaube, ich habe gerade Quatsch erzählt. Also. Nee, der minimale störende Pegel, der Unterschied zwischen minimalen störenden Pegel und dem IB3, das ist der IMD. So, ich glaube, ich habe eben gesagt, der ist der minimale störende Pegel. Der hat eigentlich keinen Namen. Den habe ich eben falsch bezeichnet. So, weil da der MDS eingeht, hängt das wieder von der Bandbreite ab. Mache ich das wie die Amerikaner auf 500 kHz oder mache ich das wie die Deutschen auf 2,5 kHz? Das heißt, da muss man immer, hier an der Stelle muss man immer aufpassen, der IP3 ist halt egal, aber beim IMD muss ich aufpassen, von welchem Bandbreite reden die. Okay, das ist so ein bisschen Mathematik jetzt, ne? Mit der Mathematik höre ich jetzt auf, aber ich bleibe noch ein bisschen bei dem IP3-Thema. Die spannende Frage ist natürlich, wie weit sind meine Störsignale auseinander? Rede ich von Störsignalen, die 2 kHz auseinander sind, PSK-31-Signale in einem vollen Band, oder rede ich von irgendwie Rundfunksendern, ein Band weiter, der eine 100 kHz daneben, der andere 200 kHz daneben. Kann man sich vorstellen, dass der Empfänger mit den Signalen leichter fertig wird als mit denen? Entschuldigung, ich habe gerade ein QSO, aber das habe ich abgemeldet. So. Weil, wenn ich weit auseinander bin, dann habe ich vielleicht einen Vorfilter vor dem ersten Mischer schon, der die Signale wegfiltert. Und dann findet sich kein Verstärker mehr, der da noch irgendwelchen Mist mischen kann. Je mehr Verstärker ich muss, umso gefährlicher wird die Geschichte. Wenn ich enge Signale habe, die gehen noch womöglich noch beide durch die ZF durch, dann habe ich ein Problem. So. Deshalb ist der Frequenzabstand ganz wichtig. Welchen nimmt man denn dann? 20 Kilohertz ist die Norm. Warum ist 20 Kilohertz die Norm? Weil in den USA Mittelwellensender im 10 Kilohertz Raster sind. Bei uns sind es 9 Kilohertz. Und die bei der Frequenzplanung ein bisschen aufpassen, dass sie nicht in derselben Ecke zwei benachbarte Kanäle belegen. Das andere ist dann an einer anderen Küste oder so. Sodass die de facto ein Frequenzraster von 20 Kilohertz bei den USA, bei den Mittelwellenempfängern haben. Das heißt, der IMD, der IP3 bei einem Frequenzbereich von Frequenzabstand von 20 kHz ist eine super Kennzahl, wenn du in den USA sitzt und Mittelwelle empfangen möchtest. Kannst du richtig was mit anfangen. Wenn du Funkamateur bist und willst Funkamateursignale in einem vollen Band, in einem Contest, PSK-31 oder sowas empfangen, ja, hast du von einem 20 kHz IMD gar nichts. Ja, okay, ein bisschen was hast du davon, aber es ist nicht das, was dich interessiert. Du möchtest Störsignale, gerade bei Digimodes oder CW sind die Störsignale ganz direkt neben deinem eigentlichen Signal. Also, da reden wir über ein paar hundert Hertz, ein paar Kilohertz vielleicht. Ja? Da ist 20 Kilohertz ist ein Witz. Deshalb muss man eigentlich mit 2 Kilohertz Abstand zum Beispiel messen. Das machen die Amateurfunkzeitschriften auch. Okay, kleine Zwischenbemerkung, wie muss ich einen Empfänger bauen, damit ich hier möglichst keine Probleme habe? Ich möchte sehr früh in einen ZF-Filter rein, der schmal ist. Ja? Jetzt kommen aber die Funkamateure und wollen gerne General Coverage haben. Die wollen von ein paar hundert Kilohertz bis 30 Megahertz irgendwie immer weiter drehen können und alles empfangen können. Wie mache ich das jetzt als jemand, der einen Empfänger baut? Das übliche Verfahren ist, ich gehe General Coverage, ich gehe mit einer ZF ganz nach oben, 70 Megahertz. So. Okay, kann man machen, weil dann brauche ich den Local Oszillator, der ist noch oberhalb von 70 MHz, der fängt dann bei 70 MHz und ein paar hundert Kilohertz fängt er an. Dann habe ich unten die Langwelle, ne, bis 100 MHz, dann habe ich 30 MHz als Empfangsfrequenz. Ne. Kann man also schön basteln. Nur wie eng mache ich jetzt dieses erste Filter? Je höher die Frequenz ist, desto teurer wird es, den eng zu machen. Das ist das eine Problem, was ich habe. Ja. bei 2 MHz einen Filter zu machen, der 100 kHz breit ist, ist keine Kunst. Bei 70 MHz einen Filter zu machen, der 100 kHz breit ist, da muss ich schon investieren. Ist auch keine Kunst, kann man machen, aber da muss ich Geld ausgeben. Blöderweise gibt es im 10-Meter-Band FM. FM ist breit. Ja? Also, wenn ich in meinem General Coverage Receiver das FM im 10-Meter-Band bedienen möchte, dann muss ich ein breites erstes Filter einbauen. 7 kHz. Das ist, glaube ich, die Bandbreite. So, und jetzt bin ich irgendwie, ich habe meinen General Coverage Receiver aber jetzt auf dem 40-Meter-Band, da steppt gerade der Contest-Bär oder keine Ahnung, oder Pile-Up oder sonst was. Ich habe die Goliath-Signale alle dicht nebeneinander. Ja, und durch diese 7 kHz breite erste ZF-Filter passen noch ziemlich viele rüber. Und die kriegen dann noch eine zweite Chance, für Störsignale zu erzeugen, nämlich im zweiten ZF-Verstärker. Oder im ersten ZF-Verstärker, Entschuldigung. Ich habe vielleicht eine Vorstufe gehabt, mein erster Verstärker, und jetzt bin ich nach dem ZF, habe ich noch wieder eine Verstärkung. Und da wird dann auf einmal fröhlich gemischt, Mist. Und richtig ordentlich gefiltert wird dann von 70 MHz, gehe ich dann runter auf eine zweite Zwischenfrequenz. Die ist dann vielleicht auch, da habe ich dann verschiedene Filter, je nachdem, ob ich SSB, CW oder FM eben machen will. Und dann wird endlich weggefiltert und dann kann es keine Störung mehr erzeugen, aber es ist zu spät. Ich habe schon einen Verstärker wieder gehabt oder ich muss den eben sehr, sehr solide bauen. So, wenn man richtig Geld ausgibt, aber ist selten eine gute Geräte haben einen schaltbaren Roofing-Filter bei 70 MHz oder die sagen, ach Quatsch, FM, weg damit. Wer braucht FM? Also ich habe einen Freund, der macht FM auf dem 10-Meter-Band. Der macht dann solche Scherze aus Düsseldorf, wo der wohnt. Ne? Funkt er mit einem Kollegen in Skandinavien oder in Lissabon und die machen das über ein Relais, das in New York steht. Das finde ich cool. Ja. Weil natürlich, wenn 10-Meter-Band auf ist, kann es schnell passieren, dass Portugal in der toten Zone ist. Ne? Gut, aber New York. So, macht auch Sinn. Aber wenn ich sagen kann, FM interessiert mich nicht, ab in die Tonne damit, dann kann ich meinen Roofing-Filter schon gleich oben ein bisschen kürzer, ein bisschen enger bauen. Da brauche ich dann nur 2,5 kHz. Die Kennzahlen IP3 und IMD. Was würde ich jetzt machen, wenn ich Kennwood wäre, Jesu wäre oder wie heißt denn dritte, ICOM wäre? ICOMWOOD, ne? Ne, JECOMWOOD. Jesu, Kennwood, ICOM. Die tun sich alle nichts, das sind die drei großen Amateurfunkhersteller aus Japan. Ich würde mit den IP3 und IMD ein bisschen mich zurückhalten. Das ist, was die machen. Du schlag die Prospekte auf, geht auf die Webseite von denen und sucht nach IP3. Manchmal findet ihr einen IP3-Wert, dann steht aber nicht dabei, für welche Bandbreite, für welche Störsignale, wie weit waren die auseinander? 20 kHz oder was? Ja, nicht 20, 50 kHz ist der neue Standard. Ja? Häufig werden da 50 kHz angegeben und dass das 50 kHz Störsignale, dass sie so weit auseinander waren, ja, dann hat das Roofing-Filter kein Problem mehr. Dann mein Nutzsignal ist nochmal 50 kHz weiter. Ja? Und dann reichen auch die 7 kHz scheunentorbreites Roofing-Filter, um die beiden Störsignale auszufiltern. Und das heißt, dann habe ich eine IP3 nur gemessen in dem bisschen Zeug, was ich vorm ersten Mischer habe. Und da ist nicht viel. Ja, da lasse ich ordentlich Ströme durchhauen, dann ist das schön linear und dann habe ich da keinen IP3, macht mir da nichts kaputt. So, und dass die mit 50 kHz gemessen haben, da musst du erst mal suchen, bis du das findest. Oft werden diese Informationen dann schön Teppich hoch, ne, weg damit, Teppich runter, nicht dran rühren. So, die relevanten Zahlen gibt es, hat mir der Norman hier von uns, der stellvertretende UVV, von der 25 so einen Tipp gegeben, dk9vz.com. Der hat dann wirklich mal selber nachgemessen, wie ist es denn mit dem IP3, wenn man jetzt enger geht. Oder in der CQDL, in den Amateurfunkzeitschriften gibt es die Messwerte. Ja. Kann man sich da selber angucken. Okay. So, jetzt bin ich mit dem Thema durch. Fast noch eine Folie. Abschwächer. Viele Transceiver oder Radios-Empfänger haben einen extra Knopf. Wenn du diesen Knopf drückst, werden alle Signale gleichzeitig um 20 dB leiser.
Hä? Wofür brauche ich das denn? Ja? Nach der ganzen Diskussion könnt ihr es euch vielleicht denken. Ich meine, hier steht es ja auch. Wenn ich, oder sagen wir, ich habe hier für 10 dB, gibt es auch. Ja, mein Wunschsignal kurz über der Grasnarbe ist vielleicht, racht vielleicht genug raus. Ja? Wenn ich jetzt um 10 dB abschwäche, schwächt sich die Grasnarbe ja auch, der Drauschen auch um 10 dB ab. Mein Wunschsignal geht um 10 dB runter. Ja, wenn mein Empfänger empfindlich genug ist, ich habe ja immer behauptet, Empfindlichkeit ist ja kein Thema, stört mich das erstmal nicht, ich höre den immer noch. Aber die beiden, diese Phantomsignale, ja, das eine Ding habe ich um 10 dB runtergeholt, das zweite Ding habe ich um 10 dB runtergeholt, die normalen Mischprodukte sind damit um 20 dB runter und weil ich zum dritten Mal noch mischen muss, bis ich bei dem Phantomsignal bin, bin ich um 30 dB runter. Ja, das heißt, ich investiere einen Preis, mein Rauschen und erwünschtes Signal senke ich um 10 dB ab und kriege dadurch, die Störsignale gehen um 30 dB runter. Das lohnt sich oft. Ja. Viele Empfänger haben einen anderen Taster, da steht Preamplifier. Wenn man den draufdrückt, werden alle Signale um 10 dB angehoben. Wann drückt man da drauf? Grobe Antwort, selten. Ja. Wenn ich wirklich mal ein Signal an der Grasnarbe auf einem ruhigen Band habe, dann kann der mir helfen. Meistens ist es nicht der Fall. Fast immer sind die Dinger empfindlich genug, auch ohne den Preamplifier. Deshalb ist das auch extra ein Schalter, deshalb ist er nicht immer dran. Das ist sinnvoll, dass das ein Schalter ist. Ja, also dieser komische irgendwie, auch bei diesen billigen Bausätzen irgendwie, wo ich mir aus 3 ICs und ein bisschen Kram da irgendwie so eine CW-Transceiver da zusammenlöte, die haben fast immer irgendwo am Antenneneingang einen Abschwächer irgendwie eingebaut. Die wissen warum. So, das war's. Nee? Okay, jetzt ein Thema, wo ich mich nicht auskenne. IP3 funktioniert, wenn du analoge Elektronik hast, die sich analog vernünftig verhält. Wenn du basiert auf gekrümmten Kennlinien. Wenn ich ein SDR habe, wo ich also sehr nah an einer Antenne auf einmal erstmal eine Analog-Digital-Wandlung habe und dann rechne ich da irgendwie digital rum, gibt es das Problem auch, unerwünschte Missprodukte, die ich nicht haben will. Ja, aber diese Gesetzmäßigkeit ist dann nicht mehr so. So, welche Gesetzmäßigkeiten da eigentlich dann gelten, weiß ich auch nicht so genau, ehrlich gesagt. Und was eine gute Kennziffer für SDR-Großsignalfestigkeit ist. Also IP3 muss man da sehr vorsichtig sein, wenn man mit SDR zu tun hat. So, und da muss ich euch jetzt leider hier ungeschützt in den Regen stellen, da weiß ich auch nicht. Könnt ihr mal recherchieren, irgendwie, ob ihr da irgendwas Passendes zu findet. Ich glaube, da kratzen sich auch die Gurus noch am Kopf, was dann jetzt eine gute Zahl ist. Gut, so, das war es aber jetzt endgültig. Ich habe mein Versprechen eingelöst, zu IP3 was zu sagen, glaube ich. Ist eine wichtige Zahl für analoge Geräte. So, eine andere wichtige Größe, Phasenrauschen. Ich habe eigentlich, wenn ich die Frequenzachse habe und ich habe einen Oszillator, dann soll der einen Peak machen. Eine schöne senkrechte Linie. Und sobald ich ein bisschen rechts oder links davon gehe, ist Ruhe. Dem ist nicht so bei realen Oszillatoren. Realen Oszillatoren machen sowas. Die haben hier so eine Flanke. Ja. Das nennt man dann Phasenrauschen. Ich hab Signalanteile, die nicht genau auf der Frequenz sind, auf der ich eigentlich bin, auf der ich eigentlich sein will. Wenn ich das als Sinuskurve mir angucke und die Zeiten messe, dann sind die nicht immer genau gleich, sondern mal ist ein bisschen mehr, mal ist ein bisschen weniger. Das ist Phasenrauschen. So. Verschmierte Frequenzen. Phasenrauschen, wenn ich einen Local Oszillator mit Phasenrauschen habe beim Empfang, heißt das, ich habe ein bisschen daneben auch noch Leistung. Ein bisschen auf der falschen Frequenz habe ich auch noch Leistung. Ich habe hier mein Signal, das ich eigentlich hören will, und daneben ein zweites Signal. Das eigentliche Signal, was ich hören will, mischt mit dem Hauptsignal, mit dem Hauptpeak. Ja, das laute Signal daneben mischt möglicherweise mit dem mit diesem Rest, mit diesem Schmier, den ich eigentlich haben will, ja, beide auf dieselbe Zwischenfrequenz. Das ist jetzt nicht IP3. Ja, das ist einfach der normale Mischer, der kann nur mischen, was er kriegt. Ja, und wenn er ein verschmiertes Signal kriegt, dann wird aus dem Peak, den ich eigentlich wegfiltern will, wird eben auch ein verschmiertes Störsignal und ein Teil von dem ragt noch in den ZF-Filter rein und ich habe ein Problem. Phasenrauschen möchte man nicht haben auf dem eigenen Local Oscillator vom Empfänger und Phasenrauschen möchte mein Nachbar nicht haben auf meinem Sender. Dann ist der Nachbar auf dem Nachbarkanal und ich butter da irgendwie meine Signale und dann hört er das auch noch. Ja, hört er plötzlich erhöhtes Rauschen, weil eben mein Sender nicht nur auf der Frequenz sendet, auf der er soll, sondern auch ein bisschen daneben. So, Phasenrauschen kann man einfach messen, wie viel Leistung ist so und so weit entfernt in Hertz von meinem von meiner gewollten Frequenz. Und je mehr Leistung ich nehme, umso ordentlicher muss ich da sein. Wenn ich eine 2-Meter-Station bin und ich baller da mit 750 Watt in die Yagi oder so, in einem Contest meinetwegen oder so, und ich habe Phasenrauschen auf meinem Signal, gerade im 2-Meter-Band ist das natürlich alles ein bisschen breiter, weil es schon eine hohe Frequenz ist, dann ärgern sich die Nachbarn, also die anderen Funkamateure. Okay, Phasenrauschen. Anderes Thema. Jetzt bin ich wieder so bei Knöpfe und Bedienen und so weiter. Der Wasserfall. Wasserfall hat schon mal jeder gesehen. Ne? Das ist eine faszinierende Darstellung. Macht jede SSB-Rig, wo ich den Empfänger mit dem Computer verbinde, da kann ich auch einfach den Mikrofon vom Computer anlassen und den Lautsprecher aufmachen, das reicht auch schon. Und dann kriege ich halt den schönen Wasserfall, aber der ist nur 2,5 Kilohertz breit. Was sich innerhalb dieser 2,5 Kilohertz abspielt, das sehe ich. Zum Beispiel WebSDR Twente. Twente mal aufmachen, das ist jetzt das andere Extrem. Und dann mal auf die gesamte Kurzwelle zoomen, von 1 MHz bis 30, dann sieht man die Muff. Ja, links, also von euch aus jetzt hier, links ist dann irgendwie sind Signale am langwelligen Kram und rechts ist auf einmal nur noch schwarz, da ist nichts zu sehen. Da kannst du sehen, wo die Muff ist. Sowas ist klasse. Ja? Ich habe noch nicht wirklich mit einem breiten Wasserfall selber arbeiten können, aber alleine, du siehst das Band und das ist irgendwie alles ziemlich ruhig. Ah, da ist ein CW-Signal, da gehe ich doch mal hin, höre ich mal zu. Oder da ist ein SSB-Signal. Du siehst sofort, was los ist. Ja? Pile-up habe ich noch nicht gehabt. Wie gesagt, ich habe das nicht in der Praxis. Aber kann ich mir vorstellen, ist vielleicht eine nette Sache. Ja, du hörst ein Pile-up und du siehst, wo das zu Ende ist. Kannst gucken, ist da irgendwie eine leise Station zu sehen, du hast Überblick. Ne? Immer wenn der anfängt zu senden, ist das Pile-Up ruhig, ah ja, dann muss er das wohl sein. Ne? Find erstmal mit Kurbeln denjenigen, der ein Pile-Up verursacht, dann ist gar nicht so einfach. Okay, was Pile-Up betrifft, habe ich auch keine große Betriebstechnik. Also meine persönliche Meinung, wie gesagt, Funkamateure sind viele Hobbys, meine persönliche Meinung ist, ein gutes QSO sollte eine Viertelstunde dauern. Wenn es weniger als eine Viertelstunde dauert, interessiert mich das nicht. So, Wasserfall-Display ist schön. Machen SDRs hier von Haus aus, je nach Bandbreite und so. Und ich kann dann in den Wasserfall reinklicken im Computer und habe dann mein Signal, was ich haben will. Kann man bei Twente einfach mal ein bisschen mit rumspielen, wie sich das so anfühlt. Wäre was, wenn ich noch mal irgendwie Geld in der Hand nehme und einen Rig kaufe, dann würde ich über Wasserfall nachdenken. Andererseits kriege ich Wasserfall nur, wenn ich irgendwo breite Filter am Anfang akzeptiere. Wenn ich von vornherein mit 2,5 Kilohertz reingehe, habe ich keinen Wasserfall, keinen breiten Wasserfall mehr. Okay. Haben inzwischen viele analoge Rigs ausgebaut, die dann bei den 70 Megahertz schon was abgreifen oder wie die das machen. Gut. So ein bisschen Richtung digital. Digital Signal Processing. Okay, das ist sozusagen der Vorläufer von SDR. SDR ist auch, kann man auch sagen, ist auch Digital Signal Processing, aber da mehr so jetzt auf NF-Ebene. Beim Senden Kompression einfach. Wenn ich mal gerade ein bisschen leiser rede, wird dann einfach raufgedreht, dass ich mit der vollen Leistung rauskomme. Und das passiert sogar auch in sehr kleinen Zeitbereichen. Frequenzen werden angezogen und so weiter. Beim Empfang, Bandpassfilter, Notchfilter, Störauslastung, Rausch unterdrücken, haben wir alles schon. Ich habe mal externen DSP-Geschenk gekriegt von einem Arbeitgeber, wo ich gerade 10 Jahre gearbeitet hatte. Und für Phonie. Und der angelt wirklich die Sprachsignale aus dem Rauschen. Das ist faszinierend. Das ist schon so ein Lingua-Extractor. Man sieht da auch immer wieder die Werbung von. Das haben heutzutage die modernen Rigs, die haben das gleich eingebaut, solche Funktionalität. Also da kann man schon eine Menge machen. Ist nicht unbedingt nötig, aber wenn es gut gemacht ist, bringt das echt was. Ich kenne es also von nie, auf Kurzwelle bringt das was. Und da gibt es eben viele analoge Vorläufe. Das muss man nicht mit Prozessor machen, das kann man auch mit analog, wie heißen die Dinger, Operation Amplifiers machen. Gut. Okay, ich verlasse wieder die digitale Welt. Gucken wir nochmal. Antennen, Tuner. Auch was ein Radio eingebaut haben kann oder ich kann es extern haben. Da gibt es so Parteiungen, Leute, die sagen, Antennentuner braucht man nicht. Alles Quatsch, resonante Antennen sind immer am besten. Die sind schon gleich mit 50 Ohm ins Gerät reingehen, fertig. Oder eben Antennentuner sind klasse. Also ich bin mehr von der zweiten Ansicht. Ein eingebauter Antennentuner ist nett für unterwegs. Ja, ich habe so ein Kästchen, Elekraft K1, geliehen gekriegt für den Urlaub. Das Kästchen, Morsetaste, 2 Drähte und fertig, ich konnte loslegen. Ja, egal welches Band, der Antennentuner hat die Antenne angepasst auf das Band und ich bin damit ganz gut durchgekommen. 5 Watt irgendwie, weiteste QSO war irgendwie Georgia in den USA, von Süditalien aus. Der eingebaute von dem K1 ist richtig gut. Häufig sind in den Tunern Antennentuner eingebaut, die können so, wenn es so beinahe 50 Ohm ist, machen die den Rest. Aber wenn du jetzt so extreme Werte hast, 500 Ohm oder 3 Ohm oder sowas, dann machen die Gerätschaft, können sie nicht. Ist unterschiedlich. Sowas kann man, das ist ein wunderbares Selbstbauprojekt, sowas kann man sich selber bauen, wenn man irgendwo an die Drehkondensatoren rankommt. Das sind 3, 4 Bauteile, nicht schwer. Ich habe auch einen externen an meinem Kurzwellentransceiver, der hat keinen eingebauten Antennentuner. Ich habe da einen externen dran und das funktioniert auch ganz gut. So, wer nur resonante 50 Ohm Antennen nutzt, braucht das nicht. Der braucht den Platz für die Antennen. Halte ich für viel schwieriger als den Platz für den Antennentuner. Ist aber die Regel für VHF, UHF, 2,70 Meter oder so, da sind die Antennen alle resonant. Irgendwie. Da kein Mensch benutzt für 2 Meter irgendwie Antennentuner, ist mir noch nicht begegnet. Aber für Kurzwelle ist ein Tuner einfach klasse. Ja, man schmeißt den Draht aufs Dach, in meinem Fall, also dieser freundliche Straßenbaum, der andere Ast kommt aufs Dach. Das, was ich an die Pollängen da so unterbringen kann, so 6 Meter ungefähr habe ich. Ja, und dann wird halt mit dem Antennentuner da zurechtgebogen für die Bänder, die ich haben will. Das Argument, resonante Antennen sind besser. Glaube ich nicht. Und ihr kennt auch, selbst aus Klasse E schon, 5/8 Lambda als Antenne ist nicht resonant und ist besser als eine Lambda halbe. Ja? Denkt nach übers Strahlungsdiagramm. Kann man auch nochmal einen Vortrag darüber machen. So. Und auch wichtig, genau, Mehrbandbetrieb an derselben Antenne. Ich bin nicht auf ein Band abonniert und festgelegt. Ich will die ganze Kurzwelle haben. Und ich schmeiße meine beiden Drähte da auf Dach und in den Baum. Und kann mit dem Antennentuner dann irgendwie 80, 40, also neuerdings sogar 80, freue ich mich drüber. Und 10, 12, 15, 17, 20, das geht sowieso. 30 war mal schwierig, habe ich jetzt auch geschafft. Okay, Antennentuner. Schön, wenn er eingebaut ist. Muss nicht, kann man sich auch extra einkaufen. Schön ist, wenn man einen symmetrischen hat und keinen unsymmetrischen. Ich habe im Augenblick noch einen unsymmetrischen, da will ich nochmal selber dran mir einbauen, der symmetrisch ist. So, Ausgangsleistung. Übliche Werte, so Handfunksprechgeräte, die ich hier gerade hatte, so 2 bis 5 Watt, ne, so diese FM-Funken, das ist so eine übliche Sache. QRP-Geräte, da gibt es eigentlich so einen Standard 5 Watt, die können meistens alle auch so ein bisschen mehr, 7 Watt, 10 Watt und so. Und damit kann man namentlich mit Morsen, kommt man auch um die Welt. Für SSB ist es ein bisschen Quälerei. SSB mit 5 Watt kann man auch machen. So, dann gibt es aufsteigende Sendeleistung, die 2,70 Meter Autoradius da, diese Portabelstationen, schaffen so 40 Watt, 50 Watt, 60 Watt, so in dem Bereich bewegt sich das normalerweise. Dann gibt es die Standardklasse 100 Watt. Wenn ich einen Kurzwellentransceiver kaufe, seit Jahrzehnten, der kann 100 Watt. Das ist das Übliche. Es gibt Einzelne, die können dann auch mal 200. Wenn ich mehr haben will, haue ich eine Endstufe dahinter. Ja, dann kann ich da bis 2 Kilowatt gehen oder so, dürfen wir nicht in Deutschland. So, dann wisst ihr alle, oberhalb von 10 Watt EIRP ist eine Selbsterklärung nötig. Wenn man einen eigenen Garten hat, eine Antenne hinhängen und hängen lassen kann, dann ist das kein Problem. Das ist wirklich kein Akt, so eine Selbsterklärung zu machen. Wenn man in einer Mietwohnung wohnt, ohne Antennengenehmigung, brauche ich meinen Vermieter gar nicht zu fragen. Ist das nicht so einfach, eine Selbsterklärung sauber abzugeben. Wenn ich Antenne jedes Mal aufbaue und wieder abbaue, die hängt nicht immer genau an derselben Stelle. Und dann habe ich irgendwie so ein Regenfallrohr, dann habe ich ein Metalldach dahinter und irgendwie so eine Regenrinne noch. Also das irgendwie zu modellieren, wird schwierig. Ne? Und in die ganzen Nachbarwohnungen reingehen und zu messen, wird auch schwierig. Habe ich noch nicht gemacht. Ich mache den einfachen Weg. QRP geht trotzdem. Ich hau da maximal 5 Watt rein, dann bin ich so relativ sicher unter 10 Watt EIRP. Geht es auch. Und man kommt damit auch um die Welt, wenn man jetzt nicht gerade Phonie machen will. Also ich habe auch Australien oder so mit JT65 geht das alles. Mit CW geht auch eine ganze Menge. PSK 31 ist irgendwo dazwischen. Geht noch mehr als CW. Aber weniger als JT65. Nun ja. So, Folie 39 von 39. Ausgangsleistung ist meine Ausgangsfolie.
Danke, Andreas, für diesen Spaziergang durch den Funkgerätewald. Direkt dazu habt ihr Fragen. Echt? Niemand? Jetzt seid ihr alle gebildet, was ihr
labert haben wollt. Nicht noch mehr davon.
Nein. So. Na, ich wollte noch mal darauf zurückkommen, was wir vorher gehabt haben. Die Störungen im Stadtbereich sind ja in der Zwischenzeit so stark geworden, dass selbst in den Datschen, die man im Stadt-, also im Nahbereich noch hat, so stark geworden sind, dass man ganzen Bändern überhaupt nicht mehr funken kann oder gar nichts mehr. Mhm. Ich hatte gerade so ein OM-Gespräch gehört am Wochenende, da war ein Funkcontest, die konnten nicht mehr auf 2 Meter auf dem Hügel funken, weil das komplett verrauscht und verstört war, das Band.
Ja.
Bleibt uns dann wirklich nur noch übrig, irgendwo einen Bauernhof zu kaufen in 30 Kilometer Entfernung mitten auf dem Land und da einen Internetanschluss hinzulegen, was vielleicht seine eigene Herausforderung dann bringt.
Übrigens, erstmal zu dem Diagramm hier, da habe ich, das wollte ich noch erwähnen, auf deine Frage habe ich dann vergessen, tut mir leid. Die ITU selber, in dem Dokument steht, diese Werte were measured in the 70s. Ja? May change with time, possibly. Ja? Könnte man sich vorstellen, dass sich das auch nochmal geändert hat seit den 70ern. Depending on the activities which may generate man-made noise. Was soll ich dazu sagen? Ja? Es gibt also Sachen, die ich schon persönlich gemacht habe. Ja? Ich mag solche Sachen wie SOTA, ja? Summits on the Air. Ich schwinge mich auf mein Fahrrad oder ich fahre mit der Bahn zu irgendeiner gebirgige Gegend, im Bahnhof, raus. Stapf irgendwo einen Berg hoch, bin so ganz bei mir irgendwie, kann entspannen, so den Alltag so ein bisschen abrieseln lassen. Dann bin ich oben angekommen, bin ich müde, setze ich mich hin, baue eine Antenne auf, Radio. Weit weg von Störungen, hoher Standort, von dem ich also sogar auf UKW gut wegkomme. Dann führe ich ein paar QSOs, merke dabei gar nicht, wie wunderbar meine Beine sich wieder ausruhen können. Ja. Das ist eine Sache, die zum Beispiel geht. Ja. Es wird vom DARC aus immer wieder gepredigt, Leute, wenn ihr Störungen habt, meldet euch, schlagt Krach. Und ich habe Informationen, wir haben bei uns im OV einen, der hatte echt ein Problem. Wahrscheinlich wird in der nächsten CQDL da sogar ein Artikel von dem Kerl kommen, der Axel Brötner, DL7 Uniform Lima Foxtrot. Da war das Schaltnetzteil von einem DSL-Router wenn ich das jetzt richtig zusammenkriege, war nicht in Ordnung und hat also da HF gemacht, ist dann durch den DSL-Router in die Telefonleitung reingegangen, ja, dann bis zum Slam oder wie das Ding heißt, also wo sich diese ganzen DSLAM, wo sich diese ganzen Signale treffen und hat also nicht nur dem Kollegen selber, sondern auch seiner Nachbarschaft der DSL versaut. Also erstmal mal unserem Freund Axel, der konnte auf gerade auf dem Tiefenwender, Mittelwelle und so, der macht auch viel Mittelwellenfunk oder 80 Meter, er hat da Störungen ohne Ende gehabt, ja. Und die anderen DSL-Leute, die kriegten also Störungen auf ihrem DSL sogar. Na gut, und dann hat der sich an die Bundesnetzagentur gewandt, da kamen auch schon welche von dem DSL-Betreiber, haben da irgendwie auch von selber aus schon geguckt und so. Und hinterher haben sie dann dieses Netzteil gefunden. Und er lobt also, dauert teilweise eine Weile, bis sie Zeit finden, sich zu kümmern. Aber er ist gerade in Berlin hier, die kümmern sich und die sind freundlich. Also kann man ruhig machen. Man sollte sich vielleicht ein bisschen schon mal, wenn man jetzt eine bestimmte Störung hat, irgendwie aufgeschrieben, wann tritt das auf, das ist das immer. Mal jemand mit einem Wasserfall-Display, irgendwie, der irgendwas hat, so ein Netzwerk-Analyzer oder irgendwas, da mal drüber jagen, wo ist denn das eigentlich und so weiter. Aber kann man ein bisschen vorbereiten, dann freuen sie sich natürlich. Aber man kann da schon auch wirklich das melden, dafür bezahlen wir unsere Beiträge. Wir bezahlen dafür. Es läuft im Augenblick übrigens auf dem politischen Raum, da ist der DRC auch als Lobby tätig, eine Novellierung der entsprechenden Regeln. Im Augenblick ist der Stand der, also die Berliner kümmern sich, die B-Netz A, von anderen Außenstellen hört man da auch Schlechteres. Und der Stand ist, wenn nur Amateurfunk gestört wird, müssen die sich nicht kümmern. Und die können, aber die müssen nicht. Ja? Und der DRC, der setzt sich gerade dafür, habe ich das richtig wiedergegeben? Wir hatten das jetzt in der Distriktversammlung, wurde das referiert, am letzten Samstag. Aber der DRC setzt sich gerade dafür ein, dass aus diesem Muss, dass der Amateurfunk auch als schutzwürdig in die Gesetze reinkommt, dass die sich dann kümmern müssen. Also von Amts wegen dann müssen wir was haben. Deshalb auch ein Trick, wenn ich gestört bin. Heutzutage gibt es leider nicht mehr so viele Kurzwellensender. Ne? Aber wenn ich sagen kann, der Kurzwellenrundfunk ist gestört und der Amateurfunk ist gestört, das wiegt ganz anders, als wenn ich sage, der Amateurfunk ist gestört. Ja, weil Informationen aus aller Welt irgendwie aufnehmen können, ist irgendwie so Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung, bla bla. So, bitteschön. Irgendjemand hat
genau, du überzeugst dich, Andreas, davon, dass wir mal unseren EMVU-Referenten hier in Berlin einladen sollen. Der hat sich ja eh schon angeboten quasi.
Genau.
Dass wir da mal einen Termin dafür machen, dass er auch noch mal aus seiner Sicht das Ganze mitteilt. Der macht das ja auch schon seit ewigen Zeiten und kann da sicherlich einige Storys zum
dem
einen...
Dem stellen wir die Frage, genau.
Zum einen erzählen, zum zweiten natürlich auch den Punkt, wie melde ich meine Antenne an, den ihr gerade ganz zum Schluss noch mal kurz genannt hattest. Aber hier war noch eine weitere Frage.
Ja, wieder. Nein, es hängt wieder mit den Störungen zusammen. Meine Mietwohnungen wurden ja vorhin angesprochen. Ja. Die ganzen Prüfungen und auch die ganzen Texte, die es dazu gibt, gehen immer davon dem Idealzustand der Erdung aus. Wie sieht das eigentlich in Mietwohnungen aus? Muss ich jetzt wirklich einen Kupferdraht irgendwie aus dem Fenster werfen und einen Erdnagel setzen? Oder ist die eigentlich gut genug für einen Amateurfunk? Und sollte man die vielleicht sogar von der Unterverteilung direkt wegführen zum Scheck? Zum Rick? Das ist eine Erfahrungsfrage.
Erfahrungsfrage. Also, jetzt muss man sehr vorsichtig sein. Das Gemeine ist, du kannst richtig was falsch machen und kommst trotzdem auch mal hin und wieder raus. Ja? So, ich habe zum Beispiel zu dem freundlichen Straßenbaum einen Draht und den habe ich als entgeschweißten Dipol betrieben. Ich habe das mit meinem Antennentuner auch antunen können, aber irgendwie hat das nicht ordentlich funktioniert, wie ich jetzt zumindest vermute. Bin ich mir auch nicht sicher. Man kann also bei Antennen wirklich viel falsch machen und du holst dir da irgendwelche Verluste ins Haus und merkst es überhaupt nicht. So. Ich schlage gerade in unserem OV eine Messmethode vor, wie man es dann eben doch merkt, wenn wir nämlich einfach 5 Leute gleichzeitig verschiedene Antennen vergleichen. Dafür bietet sich meiner Meinung nach super an diese Betriebsart WSPR, wo ich eine Barke setze, So, in diesen 200 Hertz pro Band ist ja richtig viel Platz für 10 Stationen kein Thema, weil das einzige Signal ist ja nur so irgendwie 3 Hertz oder was. Und wir verabreden uns auf dem 2-Meter-Band über unsere Ortsfrequenz. Jetzt senden wir alle. Ja, das ist immer 2 Minuten, die man da sendet. Wenn die 2 Minuten um sind, zählen wir langsam bis 30. Und dann hast du im Internet, wer hat uns gehört. Ja? Und wenn denn, was weiß ich, der Matthias wird irgendwie so gehört und ich werde so gehört, da wundere ich mich. Wenn das bei der 2. Station und bei der 3. Station und eine Viertelstunde später immer so ausfällt, dann weiß ich, aha, der Matthias macht irgendwas richtig und ich mache irgendwas falsch. Ja? Und wenn du jetzt nicht nur 2 Stationen vergleichst, sondern hast so einen ganzen OV da zusammen, also die 6, 7 Leute oder so, ja, das ist nicht der ganze OV, aber so mehrere, die sich dafür interessieren. Wir haben so einen Vergleich schon mal in Rating gemacht, wo ich vorher hergekommen bin, mit ein paar Leuten. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hatte damals ein Dipol über dem Dach, einmal das Dach runter, dann in den Garten rein, irgendwie das war 20 Meter vom einen Ende zum anderen, mit so einer Art Doppelleitung, so Hühnerleiter oder so Bandleitung war das, dann in den Scheck rein und konnte ich anpassen. Das war so ein bisschen mit Trick und Pfiffig. So, das war so eine mittelanständige Antenne, schon mal nicht schlecht. Ein Nachbar von mir, also wirklich 150 Meter weiter, der hatte so einen Spargel, so einen Meter irgendwas, 1,40 Meter oder so, auf seiner Garage stehen. Erstmal tiefer als mein Kram und dann viel kürzer. Da konnte er 20 Meter mit arbeiten. Wir beide haben uns verglichen. Ja, okay, seine Ergebnisse waren schlechter als meine, aber nicht so. Das waren so irgendwie 4 dB, 5 dB, irgendwie so eine S-Stufe. Für das kleine Spargelchen fand ich das beachtlich gegenüber meinem Ganzwellendipol für 20 Meter. Wir hatten, die Fachhochschule Düsseldorf hat auch mitgemacht. Die haben eine Vertikalantenne und der Fußpunkt von der Vertikalantenne ist auf dem Hochhaus. Ja, da kann ich mit meinem Drahtdipol natürlich mich nicht mitsticken. So kam das auch raus. Ne? Die waren also viel besser. Also irgendwie so 15 dB besser, irgendwie 7 dB besser, irgendwie 23 dB. Warte mal. Ja, wenn wir dieselbe Station gehört haben, dann war ich immer hier unten irgendwo so. Ja? Der war da oben, aber mit viel größeren Schwankungen. Habe ich mir nicht erklären können. Kann ich mir immer noch nicht erklären, aber ich habe das im OV haben wir das diskutiert dann und da sagten die alten Leute, ja, das wissen wir, Vertikalantennen machen mehr Fading, machen mehr QSB, das ist eine alte Jacke, die kannten das. Was ich, war mir neu, ich weiß immer noch nicht, warum eigentlich, aber so lernt man auch was. Und das ist jetzt eine Methode, wie du rauskriegen kannst, ob deine Antenne übertaucht oder nicht taucht. So, ich weiß nicht, ob meine Antennen, die ich jetzt habe, ob die übertaugen oder nicht. Aber funktionieren tut es auch, ohne dass ich überhaupt irgendeine Erde habe. Ja, weil ich mit Dipolen arbeite. Ne? So, da brauche ich da eine Erde. Eine andere Frage ist, wenn wir über Blitzschutz reden. Das ist ein ganz heikles Thema, wenn du mich fragst.
Oh, das machen wir auch dann anders mal.
Ja, also nicht bei mir.
Wenn genau, jemand eine Frage.
Fahrt aus Süddeutschland bezeichnen kann, kann ich euch einen exzellenten Referenten empfehlen dafür. Aber gut.
Ich wollte noch was zur Erde sagen. Mir hat jemand mal gesagt, HF-Erde ist ein ganz anderes Ding als Schutzerde.
Ja.
Also insofern, ich habe so eine Vertikalantenne von 1,50 Meter, die habe ich auf die Zinkabdeckung oben geschraubt auf meinem Balkon. Hm. Und das definiere ich jetzt einfach als HF-Erde. Ob das nur wirklich gut ist, kann ich nicht sagen. Aber nochmal sozusagen den Kernsatz, den habe ich mitgenommen, HF-Erde ist nicht gleich Schutzerde. Also dass ja. Man das einfach mal im Kopf hat. Wo da mag auch noch Voodoo dabei sein. Ja? Also irgendwie, das kommt auch nochmal dazu bei der HF-Erde. Aber ich wollte einfach diesen Leitsatz nochmal weitergeben.
Ja. Also den unterschreibe ich auch. Ja, also wenn du so einen Draht hast, der irgendwie 30 Meter lang ist oder 20 Meter lang ist und dann irgendwann in der Potenzialausgleichsschiene endet, ja, und du willst meinetwegen um 40 Meter funken, 40 Meter Bahn funken, dann sind diese 20 Meter, ist Lambda halbe, okay, das wäre dann jetzt doof, aber sagen wir mal 80 Meter, noch schlimmer, dann hast du Lambda Viertel. Ja. Lambda Viertel unten an Erde connected ist am anderen Ende offen. Das kannst du auch weglassen, macht keinen Unterschied. Das ist also einfach durch die Längen. Ja? Denn ein Sonnenstück Draht, 1,50 Meter auf dem 10-Meter-Band, das ist schon ein erheblicher Anteil der Wellenlänge. Und mit so einem Stück Draht bist du noch nicht an deiner Potenzialausgleichsschiene. Also Blitzschutzerde Erde Schutzleiter hier, dass ich, wenn ich da irgendwie drankomme, dass da irgendein FI-Schalter rausfliegen kann oder sowas. Und HF-Erde hat wirklich nichts miteinander zu tun, allein durch die Ausdehnung. Ja.
Gut, noch irgendwie spontane Fragen? Ich glaube nicht. Nochmal dir, danke an dir, Andreas.
Es war mir ein Vergnügen.
Und danke auch an das C3VOC, das CCC Video Operation Center, dass das nochmal kurzfristig hier irgendwie möglich war, Kamera hinzustellen, Mikrofon, den Stream bereitzustellen. Vielleicht schaffen wir das in Zukunft noch öfters und dass wir es dann auch vorher ankündigen, nicht so spontan wie gerade eben. Danke. Okay.